Also heute, willkommen zur Game Experience Design. Heute geht es um das Thema, was viele Menschen mit Game Experience Design verwechseln, nämlich Game Feel bzw. Game Juice oder Polishing, wie man es auch immer nennt. Aber ich habe es jetzt Game Feel genannt. Game Feel ursprünglich von Swink 2009 in seinem doch sehr schönen Buch popularisiert unter dem Begriff. Ist ein bisschen problematisch, das Buch, weil er insbesondere sagt, Game Feel ist eine spezielle Eigenschaft, die manchen Spielen zukommt, unter bestimmten Bedingungen, aber nicht allen. Er hat seine eigene Ontologie mitgebracht, nämlich Input Response, also how the player can express their intent of the system, wie das System damit umgeht, Context, how constraints give spatial meaning to motion. Also wahrscheinlich auch Narration fällt darunter. Polish sind dann die Interactive Impression of Physicality, also das ist das, was man jetzt im engeren Sinne Game Feel nennen kann. Metapher, the ingredient that lends emotional meaning to motion and provides familiarity, das ist auch Teil der Narration, und Rules ist so das Ludische. Also es ist ein eigener Ansatz, und er sagt, Game Feel haben nur Spiele mit Real-Time Control, Spatial Simulation und Polish. So, also das sind die drei Bedingungen. Es gibt Spiele, die zwei der drei oder nur eins erfüllen, die hätten dann kein Game Feel. Schwierig, aber muss man ja auch nicht übernehmen. Zumindest hat er den Begriff dann in den Diskurs eingeführt. Bis dahin war das immer so, bis 2009 gab es natürlich schon die Wahrnehmung, dass manche Spiele sich anders anfühlen als andere. Aber er hat das versucht mal in seinem Buch dann auch zu systematisieren. Ein paar Folien hatten wir schon. Worauf ich mich heute konzentriere, ist dieser Bereich Aesthetics, Sensation of Control, was er Polish nennt, die Dimension. Also Real-Time Control haben wir ja schon mit der Controller, haben wir schon drüber gesprochen, auch über die entsprechenden Verarbeitungs- und Filterfunktionen. Und Spatial Simulation machen wir nächste Woche. Wenn es um VR und AR geht, dann reden wir ein bisschen darüber, aber Polish ist dann so heute auf dem Programm. Heute gibt es auch eigentlich nur, also wenig Theorie und eigentlich nur Anwendungsmöglichkeiten, wie Sie Ihre Spiele mit wenigen oder mit wenig aufwendigen oder viel aufwendigen Tricks interessanter machen. Am Freitag ist ein Game Jam, und ich kann jetzt schon sagen, dass Polish oder Game Feel ein Modifikator sein wird. Das ist nicht das Thema, dafür ist es zu eng. Aber wenn Sie das lernen wollen, was ich Ihnen heute vorstelle, ist Freitag bis Sonntag die ideale Gelegenheit. Also hier beschreibt er, Polish refers to any effect that artificially enhances interaction without changing the underlying simulation. Das ist etwas, was man am Ende der Entwicklung macht, wenn alles fertig ist, dann macht man noch so ein paar eben Polishing. Dann poliert man noch ein bisschen, macht es schön. Was eng ist, weil manche dieser Polish-Effekte durchaus Auswirkungen auch aufs Gameplay haben können, wie wir noch sehen werden. Aber Polishing ursprünglich ist eben, man macht die Sprites besser oder hier Dust Particles at the Character's Feet, wenn er rutscht, oder Crashing Sound, also den Sound macht man besser. Also alles so Dinge, die das Gameplay eigentlich nicht verändern, aber das Spiel besser aussehen lassen. Camera Shake to emphasize a weighty impact, genau, Screen Shake ist ja ganz berühmt, or a keyframed animation that makes a character seem to squash and stretch as it moves. Polish effects add appeal and emphasize the physical nature of interactions. Das ist vielleicht wichtig, man kann es zusammenfassen, diese Polish effects oder was wir hier jetzt im engen Game Feel nennen, sorgen dafür, dass der Eindruck von Materialität der Game Objects entsteht. Also die ganzen Effekte, die ich Ihnen jetzt gleich vorstellen werde, haben im Grunde genommen dieses Ziel, im Umgang mit ihnen sowas wie Materialität zu suggerieren. Das kann man unterscheiden von den statischen Polish-Effekten, also dass sie die Grafik schöner machen, dass sie einen Schatten hinzufügen oder 3D-Anmutungen hinzufügen. Alles Dinge, die man dem Screenshot entnehmen kann. Game Feel entsteht erst im interaktiven Umgang mit den Sachen. And sell those objects to the players as real. So, das eine ist, also to get this out of the way, über Flow hatten wir schon mal gesprochen, gibt es einen anderen Artikel zu dem Thema. What people are talking about when they refer to feel of a game is its capacity to get us into a flow state. Dass Game Feel im Wesentlichen dafür verantwortlich ist, aus so einem normalen Spiel, was man so spielt, eben, boah, da will ich mehr von haben, in diesen Focused and Happy State zu kommen. Was man insofern bestätigen kann, weil es eine Menge eigentlich völlig sinnloser Spiele gibt, die man nur deswegen spielt, weil sie unglaublich Spaß machen, weil sie so gut sich anfühlen. Und sicherlich ist Game Feel eines der Möglichkeiten, wie man in den Flow kommt, aber bestimmt nicht der einzige. So, was ist der Stand der Praxis? Bei Gamefeel oder Gamejuice gibt es einige interessante Vorträge, so auf YouTube oder GDC-Beiträge, in denen irgendwelche Entwickler vorstellen, was sie so gemacht haben, damit ihr Spiel ansprechender wird. Ich habe die mal alle durchgeschaut, soweit ich sie gefunden habe, und taxonomiert, also erstmal aufgelistet, sowas wie hier Juice It or Lose It ist ganz berühmt, 2012 einer der ersten Vorträge, die das halt mal explizit vorgestellt haben. Das sieht dann so aus. Also man guckt sich das an, die treten auf, Rockstars, kein Ton, ist eigentlich auch egal. Und die erklären so ein bisschen, was sie machen. Das fängt mit Tweening an, da kommen wir auch gleich zu. Und dann, was man macht in dem Zusammenhang, ist, man stellt ein Spiel vor, irgendein ganz einfaches. In dem Fall nehmen sie so einen Breakout-Klon und sagen, so sieht es normal aus. Total lahm, aber ich brauche doch Ton, weil ich ja hier gleich Cut machen will. Was ist los? Ach so. Moment, Moment. Achso, Sie sehen nichts von unserem Bildschirm. Nee, eigentlich ist doch hier ist alles da. So. So, also dann stellen die ihr Spiel vor und fügen dann nach und nach Zusatzeffekte ein. Also aus dem so ein paar Formeln, ein paar Funktionen, wie das dann halt irgendwie reinblendet. Dann gibt es, dass der Ball sich bewegt, dass er einen Trail hat, dass es Soundeffekte gibt. Das kann man dann einstellen im Spiel. Dann gibt es halt, hier sehen Sie, so, dann gibt es Partikeleffekte. Also es wird immer mehr. Die Effekte werden immer besser. Dann gibt es Sound, dann hinterher kriegt das Paddle auch noch ein Gesicht und so, und das kann man dann durchgehen und sich anschauen, was sie machen. Und am Ende wirkt das Spiel, das ist dann immer der krönende Abschluss. Dann wird dann, hier sehen Sie das Gesicht, und dann freut sich der Paddle, wenn er getroffen wird. Und so. Und dann die Augen größer, genau noch. So, von hier zu hier. So, das ist da vielleicht ein bisschen viel, aber das proves the concept. Also so funktioniert es, und dann habe ich halt mal rausgeschrieben, was sie für Effekte zufügen. Farbe, von Schwarz-Weiß zu Farbe, Tweening und Easing, da komme ich gleich noch gesondert drauf zu sprechen, dass man Delays einfügt, Paddle Stretch, wenn er sich bewegt, die Rotation des Balles etc. etc. Ball Trails, Screen Shakes, Anthropomorphisierung, hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Screen Color, Multiple Balls, Music, Sounds und so weiter. Sie können das Spiel auch runterladen. Bei GitHub gibt es dann Juicy Breakout. Da kann man, das haben sie dann nachprogrammiert, andere, dass man mal sehen kann, was passiert, wenn man diese Effekte hinzufügt. Also das ist Juice It or Lose It, und genannt wurde es da Game Juice im Gegensatz zu Game Feel. Also die haben sich nicht an dem Swing orientiert, sondern gesagt, das macht ihr Spiel saftiger. Dann hat Jan Willem Niemann von Vlambeer einen sehr schönen Vortrag gehalten über The Art of Screenshaking, ein Jahr später, in dem er genau das gleiche Prinzip macht. Also erzählt so ein bisschen was von Vlambeer, und das, was die halt Spiele machen, wo man Sachen abschießt oder Luftrausers oder so ein paar Spiele vorgestellt. Und dann sagt er, hier ist so ein Spiel, und das ist Mist. Und das ist allerdings so eine Sorte Spiel, die kriegt man hier problemlos auf dem Game Jam hin. So, ne, also so ein kleiner, wenn man die jetzt erstmal spielt, macht ein Plattformer und man geht durch die Welt und schießt Dinge ab. So, und weil Meaning kommt hinterher noch, weil man da nochmal verlieren kann. So. Und dann sagt er, okay, jetzt, das taugt nichts, das Spiel, jetzt machen wir es besser. Und dann kommt wieder in 45 Minuten, oder in den 35 Minuten, die ihm bleiben, Muzzle Flash, mehr Shootgun, die größere Kugeln, die unterschiedlich hoch, also zufällig fliegen, mehr Gegner mit weniger Health Points, sodass sie schneller weg sind. Und das nimmt dann immer mehr Form an. Genau, dann bleiben die liegen, also Permanence fügt man hinzu, dass die auch tatsächlich, also dass man sieht, was man da angerichtet hat.
Game better. Like, see how it's shaking just a little bit?
Genau, der macht das Screenshake sehr subtil. Und da merkt man auch den erfahrenen Programmierer. Ich habe später am Ende noch ein Video von einem, der will das auch mal machen, aber es ist einfach miserabel. Das ist vielleicht eine der wichtigsten Lektionen. Ist klar, was man alles machen kann, aber subtil. Es reicht, dass man so ein bisschen was andeutet und wenn man es übertreibt, dann ist es einfach nur nervig. So, also wir gucken uns mal an, wie das Spiel dann weitergeht. Es wird halt, jetzt gibt es Partikel und Shells, also es gibt so Kugeln, die dann irgendwie Patronenhülsen, die liegen bleiben. Die Triple Machine Gun, einfach weil wir es können. Ich sag, wenn man ein Spiel macht, dessen einzige Funktion ist es, Leute abzuschießen, dann muss man das auch richtig machen. Genau, Schießen sei die einzige Kommunikationsform in dieser traurigen Welt und deswegen macht man es halt richtig. Und so geht das dann immer weiter. Immer noch mehr Gegner und noch mehr Waffen und noch mehr Partikel und mal gucken, was wir hier noch haben. Ich kann ja, also wenn Sie das interessiert, kann ich Ihnen sehr empfehlen, sich diese Vorträge mal anzuschauen. Das ist durchaus unterhaltsam zu sehen, wie aus dem... Achso, genau. Achso, dann gibt es Splatter-Effekte und so. Also wir gucken uns mal an, was er zusammengetragen hat. Hier zwei Spalten, Basic Animation, weniger Enemies, More Shooting, More Enemies, Bigger Bullets, Muzzle Flash, indem man einfach den ersten Kreis der Animation, den ersten Frame der Animation der Kugeln zu einem Kreis macht. Das sieht dann halt aus wie so ein Mündungsfeuer. Schnellere Bullets, weniger akkurate, dass man mehr schießen muss. Effekte beim Impact, Hit Animation, Enemy Knockback, dass die Feinde zurückgestoßen werden, wenn sie getroffen werden, aber noch nicht kaputt sind. Permanence, dass irgendwelche Körper liegen bleiben. Camera Lerp, komme ich noch drauf. Und die Camera Position, dass die sich anders, also nicht immer auf den Spieler zeigt, sondern dass sie sich ein bisschen bewegt. Player Knockback, Rückstoß, dass man, das wieder, es geht ja um Materialität, dass man halt mit den Waffen, die man hat, auch irgendwas ausrichtet und nicht einfach nur ein Projektil abfeuert, was dann plupp macht, sondern da muss halt was passieren. Game Pause on Hit, wenn man getroffen hat, dass dann der Frame vielleicht für 3 Frames oder 10 Frames das Bild mal einfriert, weil sich dann auch so eine Form, die Zeit steht kurz still, wenn man getroffen hat, anbietet. Sie sehen links Spiele von Blambier, also Nuclear Throne oder Luftrousers oder Super Crate Box, die im Wesentlichen dafür bekannt sind, auch Ridiculous Fishing haben die gemacht, dafür bekannt sind, extrem gut gepolished zu sein. Das sind Spiele, die keinen Sinn machen, aber einfach gut zu spielen sind. Gun Delay, Strafe, dass man sich bewegen und schießen kann. Noch mehr Bullet Shells, more Permanence, more Bass to Sound Effects, also einfach den Equalizer hochdrehen. Super Machine Gun mit 3 Schuss, Random Explosions, da muss alles in die Luft fliegen. Schnellere Feinde, noch mehr Feuer, Camera Kick, also dass die Kamera sich so ein bisschen wegbewegt. Noch größere Explosionen, noch mehr Permanence mit Rauch. Und dann gibt es Meaning, wenn man getroffen wird, ist man irgendwie tot. Und dann steht drin, ha, wer war das Monster in Wahrheit? Und das ist der Meaning Layer, so ganz zum Schluss. Das ist so seine Sicht auf den Autor. Der darf ganz zum Schluss mal ran und irgendein Game Over Screen betiteln. Und dann hat das Spiel auch eine Erzählung. Und dann auch Slow Motion macht sich auch gut. Also das ist Art of Screenshake. Und dann geht es weiter, Secrets of Game Feel. Mark Brown hat 2015 im Game Makers Toolkit verschiedene Spiele analysiert und eher so gesagt, das Spiel funktioniert gut, das funktioniert nicht so gut. Und Sie sehen auf der rechten Seite die Titel, das sind die bekannten Verdächtigen, die auch so als Tipp durch die Indie-Szene laufen, weil die einfach gut klappen. Also durch die Indie-Szene war auch sowas wie God of War drin oder Legend of Zelda. Das gucken wir uns jetzt nicht an. Mark Brown kann ich Ihnen auch sehr empfehlen, wenn Sie so, was Mark Brown macht, ist, er hat immer ein Thema und guckt sich unglaublich viele Spiele an. Also der mag gar nicht Theorie bilden, sondern sagt, wie funktioniert Musik in Spielen? Und dann zeigt er Ihnen eben hier ein Dutzend oder 20 Spiele, in denen es unterschiedlich eingesetzt wird. Der taxonomiert gerne und gut. Wir hatten ihn mal bei den Joysticks, also wie lange drückt man einen Knopf, die Versatile Verbs. Und der hat inzwischen auch schon so 20, 30 Videos und von denen sind viele sehr hilfreich, wenn man im Game Design tätig ist. Dann gibt es eine schöne Seite von Game Dev Theorem und Tuts Plus. Die haben nichts Neues zu sagen, aber sie machen es interaktiv. Also, hier ist mein Spiel. Was muss ich tun? Arrow Keys Move, X Shoot. Das ist im Prinzip das Flambier-Spiel. Aber, und dann Next Iteration. Iteration 2, Adding Animation. Jetzt sieht man, die Figur bewegt sich schon. Ja, ich kann auch springen, so, aber ich kann noch nicht sterben. Ich muss ihn wahrscheinlich von hinten erschießen. Genau. Aber es ist noch nicht gut. Nächste Iteration. Adding Sound Effects. Habe ich doch. Aber noch nicht überzeugend. Nächste Iteration. Stage Tiles, also irgendwie ein Hintergrund. So ein bisschen Narration braucht es halt schon. Also, dass man sagt, ich bin auf einer Straße, in einer urbanen Landschaft, was auch immer. Verticality, ja, das ist tatsächlich jetzt kein Polish-Effekt, sondern das beeinflusst ja direkt das Gameplay. Das mit dem Sound klappt noch nicht zuverlässig. Es beeinflusst ja das Gameplay, weil ich jetzt plötzlich taktische Optionen habe, die ich vorher nicht hatte. Also ich komme jetzt zwar nicht hoch, aber man kann sich unterstellen und solche Sachen. Gunplay, Feel and Feedback. Also da haben wir die Muzzle Flash, also der erste ist ein Kreis und ich werde nach hinten gestoßen. Und die Schüsse sind größer. Ich kann mich so in die Ecke schießen. 7. Mehr Enemies, Knockback and Randomization. Also es gibt unterschiedliche Höhen. Die Schüsse gehen nicht geradeaus, sondern unterschiedliche Höhen. Particles. Jedes Spiel wird besser, wenn man Partikel hinzufügt. Und Screenshake. Man sieht schon den Screenshake. Sehen Sie den? Das haben Sie gar nicht beschrieben, aber der Screen ändert. Und jetzt noch Enemy Death and Permanence. Also die Permanenz, weil halt dann solche Stücke rum hin und her fliegen. Das ist 9 und als 10. Final Touches. Es gibt dann sogar noch einen Hintergrund, es gibt einen Ambient Sound. Aber es ist halt ein Unterschied vom ersten bis zum letzten, von dem bis zu dem. Es ist ja immer noch das gleiche Spiel. Aber es hat sich halt durch dieses Polishing, es fühlt sich auch anders an als Spieler. Es ist noch nicht so ganz perfekt, weil die Synchronisation nicht so richtig läuft. Aber hier sehen Sie die Liste. Basic Core Mechanics, Adding Animation, Basic Sound Effects, Stage Tiles, Verticality and Variation, Improving the Feel of Gunplay through Feedback and Randomization, Enemy Knockback, Particles, Ausrufezeichen, Enemy Death and the Value of Permanence, Final Touches. 2015 gibt Nicola Burbeck ein Talk über sein Spiel Move or Die, Why Your Death Animation Sucks. Auch ein schöner Talk für 22 Minuten. Und stellt halt vor, wie er sein Spiel, oder wie seine Firma dieses Spiel entwickelt. Genau, und hier ist ein schlechtes Beispiel. So, und dann, also so schlechte Beispiele, gute Beispiele, und dann erzählt er von seinem interaktiven Demo, in dem er erzählt, wie macht er Animationen, dass er es nicht mit Sprite-Sheets macht, sondern mit Asset-Sheets und so weiter. Also das geht dann sehr ins technische Detail, aber dann fängt er an und sagt, okay, das ist so ein Spiel, da muss man sich gegenseitig auf den Kopf springen. So, und dann, wann geht das los? Ich glaube gar nicht. Also die ganze Zeit, genau, hier ist dann so ein Beispiel. So, die müssen sich auf den Kopf springen und dann passiert was. So, dann so Assets, wenn die dann sterben, dann gibt es so Splatter im Hintergrund und etc. etc. Wenn Sie das Spiel kennen, das gibt es bei Steam, funktioniert sehr gut. Screenshake, Chromatic Aberration, Shockwave, Haptic Feedback und also Chromatic Aberration ist das hier, dass Sie das dann aufteilen in die drei Farbkanäle, dass sich das dann so bewegt. Mal gucken, ob wir das Final Demo irgendwo bekommen. Hier, ich glaube, die spielen das nochmal kurz. So, Haptic Feedback auch noch vom Controller. Genau, es gibt 4 Demo-Versionen. Und das erinnert dann schon stark an das Spiel am Ende. Also es gibt dann Explosionen, Sie sehen dann Distortion-Filter im Hintergrund. Es gibt die Farben, je nachdem, welche Figur dann irgendwie übrig bleibt. Es gibt diese Hindernisse, die man berührt, die dann aber wiederkommen. Sound, Screenshakes, Animation, alles drin. Das ist ein schönes Partyspiel, kann man zu viert spielen und muss sich ständig auf den Kopf springen. Hat aber auch sonst keine, also es hat jetzt keinen tieferen Wert, aber den Wert hat es halt und das funktioniert auch gut. Und hier sehen Sie die Dinge, die er hinzugefügt hat. Animation, Sound Effects, Death Paint, Particles, Screenshake, Chromatic Aberration, Shockwave, Haptic Feedback, Properties, also Dinge, die rumliegen, Landing Dust, das Staubwolken sind, Augen, die sich auch angucken und die gucken sich auch ganz grimmig an, wenn sie so aufeinander zulaufen. Und der Hintergrund pulsiert im Rhythmus der Musik. und sagt also, why your death animation sucks, weil das haben sie wahrscheinlich so cool, haben sie es nicht. So, und deswegen ist ihre normale Animation, wenn irgendeine Figur aus dem Spiel genommen wird, ist wahrscheinlich nicht halb so gut wie das. Und da haben sie halt auch viel Zeit mit verbracht. Gut, dann gibt es noch einen Beitrag. Ich muss das jetzt nicht mehr alles aufzählen, weil wir es im Wesentlichen hatten. Game Juice heißt das, squeezing more juice out of your game design. Ein schöner Beitrag, der auch nochmal so sich als so ein Überblick betrachtet, was man alles machen kann. Also dass Animationen gut sind, Audio, Musik, Animation. Komme ich gleich noch drauf. So, und dann wird das zusammengefasst. Und genau, Shades of Jelly hat er hier auch. Achso, und dann gibt es einen dritten, also den letzten Beitrag, den ich jetzt noch hier gesampelt habe, ist Game Oil, Oil It or Spoil It, so als Anspielung auf Juice It or Lose It. Also da tauchen auch die beiden Vorträge auf und sagt, Juice adds pleasure, Oil removes pain. Wenn Sie sowas hier in Final Fantasy haben, wenn es für eine Aktion nur eine Möglichkeit gibt, ich kann nur sprechen zu dem König, ich kann die Truhe nur öffnen, ich kann die Tür nur öffnen oder die Tür oder die Sachen mitnehmen, und dann ist es nicht hilfreich, dem Spieler zu zeigen, was er an anderen Orten, also immer dasselbe Menü zu machen, und er muss das richtige Verb auswählen. Das ist so ein bisschen das Drama der frühen Point-and-Clicks, dass man immer 15 Verben hatte und man musste sich dann überlegen, und das hieß dann nicht Door Open, sondern Use Door, weil die halt der Meinung waren, dass man den Türgriff benutzt und nicht die Tür öffnet. Und darauf muss man dann erstmal kommen. Was dazu führte, dass bei Point-and-Click-Adventures die Verbenzahl zunehmend nachließ, bis es hinterher eigentlich nur noch den Use-Knopf gab oder die Hand, mit der man dann die Aktion ausführte, die in dem Moment sinnvoll war. Man musste die Rätsel anders gestalten. Und das ist eben, if there's only one possible, unambiguous, non-regrettable action, also wenn man auch nichts falsch machen kann, the action button should just do that one thing. Und das nennt er Oil, weil das dadurch einfacher wird, dieses Spiel zu spielen. Es schmiert so ein bisschen den Spielablauf. It removes pain und nicht adds pleasure. Das ist eine andere Sicht auf die Dinge, dass man sich nicht nur fragt, wie kann ich es cooler machen, sondern wo ist es eigentlich nervig und was kann ich tun, um das loszuwerden. Aber im Grunde genommen geht es auch um eine Form des Polishings, was natürlich, remove pain ist ja auch eine Form von adds pleasure. Das Spiel wird insgesamt erfreulicher zu spielen. So, das bringt mich dann zu der Taxonomie der Dinge, die man so in den Vorträgen machen kann. Und daraus kann man dann folgen, man könnte noch ein paar Sachen mehr machen. Das Ziel ist ja gar nicht, dass Sie das nachmachen, sondern dass Sie, wenn Sie ein Spiel haben, sich überlegen, was könnte ich eigentlich hinzufügen, damit sich das besser anfühlt. Und das kann man systematisch machen. Man kann natürlich durch diese Vorträge durchgehen und sagen, okay, was haben die gemacht? Da Screenshake, da irgendwie Bigger Bullets, können wir das auch machen. Das ist so der erste Schritt. Der nächste ist, man sortiert diese Vorschläge nach Themen. Und was bietet sich besser an als eine Taxonomie, eine zum Beispiel Spielästhetik oder hier von der Game Engine? Und siehe da, Sie können eigentlich in jedem Modul einer Game Engine können Sie tweaken. Also bei der Grafik kann man die Animation, Deformation, Shader kann man ändern. Diese Chromatic Aberration ist ein Shader, den Sie da aufrufen. Bei den Modellen, den 3D-Modellen, kann man anthropomorphisieren, diese Augen, die folgen, oder Bigger Bullets. Sie gestalten einfach andere Modelle, die ein bisschen besser aussehen. Visual Effects, Unity hat ein extra Menü, was man so Trails oder Lens Flares oder Halos, das sind einfach Visual Effects, und speziell Particles. Particles für Explosions, für Smoke, Landing Dust, also überall, wo man Partikel unterbringen kann, heißt es, sollte man das auch tun. Permanence ist natürlich auch eine Grafikfrage, dass Sie das Zeug weiter rendern müssen und die Objects nicht aus dem Spiel nehmen. Death Paint, Corpses, Shells, Particles sind alles solche. Also jetzt nicht die Particles aus der Particle Engine, sondern dass sie halt so kleine Dinge liegen lassen. So, das sind solche Möglichkeiten, mit der Grafik-Engine was zu machen. Und natürlich ist Game Juice hauptsächlich audiovisuell. Aber es gibt noch andere Sachen wie die Kamera. Also da komme ich gleich drauf, weil Kamera von denen in der Regel nur als Shake. Also Kamera kann man halt wackeln lassen. Das macht schon einiges her, aber es gibt noch ganz andere Möglichkeiten, wie Sie mit Kameras umgehen können. Bei Audio, Soundeffekts, überhaupt Soundeffekte hinzuzufügen und auch unterscheidbare, aber die müssen auch gut klingen. Also dicke Bässe müssen drin sein, aber es muss einfach klarer Sound sein. Und wenn es was Hohes ist, müssen Sie halt auch das gut abgemischt haben. Musik macht sich auch immer gut. Mit der Zeit, Sie sehen ja hier in der Main Loop gibt es einen Timer, aber das wissen Sie ja, der halt regelmäßig wieder den Main Loop ausführt, den kann man pausieren lassen. Da gibt es in Unity auch entsprechende Befehle, eben wenn Sie sagen, bei auf jedem Treffer 5 Millisekunden Pause, muss das ja irgendwo programmiert sein oder Slow Motion. Bei der Physik können Sie bei der Kollision rangehen. Das sind jetzt hier schon Bemerkungen, die nicht nur aus diesen Filmen kommen. Also die Toleranz der Kollisionserkennung kann man ändern, komme ich auch gleich noch drauf. Knockback, also dass Sie eben sich sagen, ich bin ein Rigid Body und deswegen wirkt eine Kraft auf mich, die mich zurückschiebt. Sprünge, da gibt es einiges zu sagen, wie man die Sprünge besser macht. Bei der AI kann man halt irrationales Verhalten, ich sage nur, wie heißt er, Trico, der aus Last Guardian. Das ist so eine KI, die dafür gedacht ist, dass sie mit ihr sympathisieren, weil die so ihren eigenen Willen hat. Und das ist so ein Trend, der in den letzten Jahren zu sehen ist, dass man die KIs eben nicht streamlined, dass sie möglichst viel helfen oder nicht im Weg stehen, sondern dass man sagt, nee, nee, die sollen auch mal im Weg stehen, aber dann muss klar sein, dass sie gerade eine Agenda da hat. Also die guckt sich halt gerade da den Gang an. Da muss man halt warten als Spieler, so wie man auf Haustiere manchmal warten muss. Im Trico ist ja wie so ein Hund. Und wenn man sagt, komm, dann manchmal kommt er und manchmal ist er gerade mit was anderem beschäftigt. Das sorgt aber insgesamt dafür, dass man eine Beziehung zu diesen KIs aufbaut und das erhöht natürlich den Gesamteindruck des Spiels, wenn es nicht zu nervig ist. Und auch auf der luditiven Ebene kann man im Balancing eingreifen, eben sowas wie die Zahl der Feinde erhöhen, aber dafür ihre Trefferpunkte reduzieren. Dann haben sie nicht so einen Bullet Sponge, der irgendwie Kugeln um Kugeln aufsaugt, bis er endlich mal besiegt ist, sondern okay, die Gesamtzahl der Trefferpunkte bleibt gleich, aber es ist für den Spieler befriedigender, wenn er da das Feld leer mäht. Also machen wir die Feinde schwächer, aber zahlreicher. Da muss man aber vielleicht darauf achten, dass sie ihn dann nicht einfach überrennen. Also es hat dann schon wirklich einen Eingriff in die Spielregeln und in die Methoden und es ist nicht einfach nur Polishing. Oder sowas wie Knockback, dass ich mich bewege, indem ich schieße. Das hat natürlich dann auch irgendwann den Effekt, dass ich an der Rand einer Plattform stehe und mir überlegen muss, wenn ich jetzt schieße, falle ich vielleicht runter. Also es werden ganz neue Entscheidungen gestellt, dadurch, dass ich die Physik verändere. So, und das wiederum ändert auch das Gameplay und ich kann auch entsprechende Level bauen, die genau diese Entscheidungen verlangen, dass ich immer mal nicht schießen muss, um wieder vorwärts zu gehen, weil ich sonst von den schmalen Plattformen falle. Und insofern ist es nicht nur Polishing, sondern etwas, was man recht früh im Spiel schon unterbringen kann, was dann auch Designentscheidungen beeinflusst. Oder wenn Sie die Bullets größer machen, dann vielleicht treffen Sie in bestimmte Orte dann nicht mehr rein. Wenn das so kleine Öffnungen sind, dann müssen Sie die auch noch größer machen, damit die Schüsse dann auch noch reingehen. Randomization, Triple Shot Mechanics. Das Ganze ist auch alles sehr shooterlastig, vielleicht von diesem Breakout-Spiel mal abgesehen, muss es aber gar nicht sein. Also jedes Spiel kann davon leben, dass es sich in dynamischem Polishing übt, also Sound hinzufügt, Paint removed oder vielleicht einen Screenshake hat oder anthropomorphisierte Game Objects. So, und den Controller auch, ADSR haben wir schon mal angesprochen, kommt halt nochmal oder haptisches Feedback. Das hatten wir auch angesprochen, sind so Möglichkeiten, wie sie das Gefühl der Haptik und in dem Fall der Materialität der Spielobjekte erhöhen. So, und das gehen wir jetzt im Einzelnen durch. Rein zeitlich müsste, ja, passt gut. Gehen wir im Einzelnen jetzt so ein paar Details durch, aber vielleicht an der Stelle schon mal so die ersten Anmerkungen, Fragen, um zu sehen, ob Sie noch dabei sind, schon dabei sind. Weil was ich jetzt mache, also manche Sachen sind selbsterklärend. So, ich werde jetzt nicht die Particle Engine von Unity vorstellen. Ich gehe davon aus, dass Sie wissen, wo Sie das finden, wenn Sie es noch nicht wissen. Aber andere Dinge wie Camera, gerade in 2D-Spielen, da gibt es echt fantastische Vorträge und auch sehr gutes Anschauungsmaterial. Das gucken wir uns halt mal an. Die Frage wäre, ob Ihnen das bis hierhin soweit alles verständlich ist, worauf es hinausläuft. Ja.
Würden Sie so Input-Buffering auch noch zu Polishing reinnehmen?
Dass man viele Befehle gibt, die dann ausgeführt werden, wenn es soweit ist.
Ja, also wenn man zum Beispiel irgendwie springt und aufkommt und nochmal springt, dass wenn man halt noch in der Luft ist und den Sprung drückt, dass man dann trotzdem springt und nicht irgendwie.
Ja, genau, da komme ich hin. Ich nenne das eher als Tolerance. Also das sind so Forgiveness, dass man, was ich letztes Mal oder vorletztes Mal angesprochen hatte, dass wir Floppy Fingers und so und sie drücken ein bisschen zu früh, auch wenn sie es gar nicht sehen, das fällt ganz klar unter Polishing. Genau. So bei der Animation. Das erste ist, und vielleicht eines der wichtigsten, ist Lerp. Aber eben, was ist Lerping? Lerping heißt, sie blenden von einem Zustand in einen anderen. Nichts in der Welt ist linear. Und Lerp ist ja meistens Linear Extrapolation, also man geht von einem Zustand zum nächsten einfach so, ich stehe hier, dann laufe ich plötzlich mit voller Geschwindigkeit los und stehe dann da oben und halte auf Null an. Das ist total unglaubwürdig. Es gibt diese schöne Seite hier, easings.net. Hier ist linear, so von null auf da in der bestimmten Zeit. Es gibt aber auch ease in. Ease heißt halt, es macht es einfacher. Sie sehen, das ist eine schöne Seite insofern, dass Sie diesen kleinen roten Zeiger, der zeigt Ihnen nicht nur, was gerade ausgewählt ist, sondern auch, wie es sich bewegt. Das geht halt langsam los und ist dann plötzlich da. Das kann man auch ease out, also es geht schnell los und wird dann langsamer, bis es ins Ziel reingeht. Und die natürliche Bewegung ist diese S-Form, man fängt langsam an, hat das Tempo und dann bremst man ab. So beschleunigt man. Man wird erstmal schneller, hinterher bremst man und ist da. Das ist dieses Ease-In-Out. Dann gibt es Quadratisches, das wird sehr viel sehr schneller oder es wird sehr viel langsamer und quadratische Funktionen und so weiter. Sie sehen das hier, das kann dann auch irgendwie in der Fünferpotenz sein. Irgendwann kann man es kaum noch wahrnehmen. Aber es ist halt die Frage, was Sie haben wollen, wofür Sie es. Es kann dann auch so elastische Dinge, so dass es mit rückfedern oder wuff, so sich erstmal so einpendeln oder mit Anlauf. Oder wumms und los geht's, so abspringen oder überspringen, also es geht zu weit hoch. Ease in, ease out, so ups, kommt dann an. Mit irgendwelchen, oder bouncen, genau. Und hoch. Das sind alles so Übergangseffekte, die hier für Cascading Style Sheets, also für Webdesign benutzt werden, dass Sie halt das in Webapplikationen bauen können. Es gibt aber jede Menge Projekte, die das dann auch in Unity oder in solche Game Engines überführen. iTween ist so ein kostenloses Plugin für Unity und da können Sie dann diese ganzen Befehle, diese Cine-Erp, also Extrapolation, Cosinus-Form, Smooth-Step, inklusive der Formeln, da können Sie sich runterladen, können Sie sich das ja dann anschauen. Also es gibt dann eine Beschreibung der gesamten Lerp-Funktion, die Sie da drin haben. Mal gucken, ob ich die... das ist iTween. Und hier ist, glaube ich, der Code dazu. So, und hier sehen Sie dann für die einzelnen Lerp-Funktionen Ease in, Out Cubic, Ease in, Quad. Es geht ja immer darum, dass Sie in einer bestimmten Zeit, sagen wir innerhalb von einer Sekunde, wollen Sie von da nach da und dann geben Sie dieser Funktion den Start und das End und den aktuellen Wert. Wir sind jetzt bei einer halben Sekunde. Gib mir doch mal bitte die aktuelle Position zurück, die ich jetzt brauche. Vielleicht einen Wert von 0 bis 1, das müssen Sie dann anpassen. Es gibt so ein paar Tutorials. Es ist gar nicht so schwierig, das umzusetzen. Man muss es noch nicht mal selber programmieren, weil man ja mit iTween das dann auch irgendwie selbst machen kann. Es gibt jede Menge Projekte, die das dann nochmal nachprogrammieren. Hier sehen Sie die ganzen Ease-Funktionen hier von diesem, die hier alle programmiert werden. Das sind immer so Zweizeiler. Cosinus-Werte, Sinus-Werte und wenn man will, kann man sich das dann anschauen oder auch nicht, weil man ja auch noch die Grafik hat, wie sich das verhalten muss. Und damit können Sie schon mal Animationen eben nicht so brüsk starten und aufhören lassen, sondern einfach flüssig ineinander übergehen lassen. Und das können Animationen sein, Farbänderungen, Lautstärke-Regelungen, irgendetwas, was passiert, wird hier durch Tweening, Tweening kommt von In-Between. Also Sie geben einen Start- und einen Endwert an und eine Tweening-Funktion und der Computer berechnet Ihnen die Zwischenwerte. Und Easing ist der andere Begriff dafür, also dass es irgendwie einfacher, also dass es so ein bisschen smoother wird. Hinzu gibt es, wenn Sie das dann noch weiter sich anschauen, die 12 Principles of Animation. Das ist ein berühmtes Buch von Disney, also von Disney-Künstlern. Und hier ist ein so der Smear-Effekt, dass Sie im Prinzip von zwei Zuständen auch noch so Zwischenzustände einfügen. Also das wird hier mal zusammengesammelt. Ist nicht sehr umfangreich, dieser Tumblr, aber man weiß, um was es geht. Das kann man systematisieren, was auch gemacht wird hier. Und Sie haben hier verschiedene Disney-typische Animationen. Also wenn das Ding runterfällt, dann squasht es. Also dann wird es erstmal in die Breite gestreckt. Das gibt dem Ding eine Form von so einer Kautschuk-Materialität. Oder der hier, der so Anlauf nimmt, so bis er sich endlich drehen kann. Oder der Staging, der dann hier irgendwie gesehen wird. Oder Morphing von einer Form in die andere. Oder diese Following through Overlapping, also diese Geschwindigkeitsstreifen. Und natürlich, dass die Trägheit der Masse hier oben, das dann irgendwie zurückbleibt. Man sieht richtig diesen Cartoon-Charakter, der hier rumläuft. Slow in, slow out, das ist dieses normale Ease in, Ease out. Bögen, die aber auch so ineinander, also die intern auch nochmal animiert sind. Secondary Action, dass auf der Aktion gibt es eine zweite Aktion oder hier Timing, wie das irgendwie hingeschoben wird. Genau, das ist linear und das ist so mit Schwung. aber sie kommen beide gleichzeitig an. Übertreibung, Exaggeration, solide, also solid drawings oder Appeal, wie das irgendwie das Aussehen, dass sich das so ein bisschen ändert. Das sind so 12 aus dem Buch The Principles of Animation, sind das solche Tipps, mit denen Disney-Zeichner gerade in den Anfangszeiten viel gearbeitet haben, um ihren Figuren auch dieses comichaft Übertriebene zu geben, was man heute so als Cartoon-Charakter bezeichnet. Das kann man natürlich bei seinen eigenen Funktionen auch machen. Das haben die in dieser Art of Screenshake. Ist es sowas, wenn dieser Paddle von links nach rechts geht, dann wird er halt ein bisschen länger, wegen Geschwindigkeit, so Nachzug. Dass man dann natürlich auch in die richtige Richtung streckt oder die Animation in die richtige Richtung ausführt. Das kann man sich anschauen und sagen, ich will das oder ich will es gerade nicht. Aber das sind solche Möglichkeiten, wie man etwas, so eine Binnenanimation unterbringt, einfach nur damit die Objekte so ein bisschen lebendiger, materieller werden. In dem Fall hier so elastischer. Und mit solchen Tipps kann man arbeiten. Und so ein schönes Beispiel ist halt das Spiel The Floor is Jelly, was dann in dem einen Talk auch empfohlen wird, in dem einfach Soft Body Physics zum Einsatz kommt, weil sich What if everything you touched was made of jelly? So, das ist der Trailer. Das ist so ein Spiel, das will man einfach spielen. Also das will man in der Hand haben, weil man hat das Gefühl, es fühlt sich einfach gut an. Sehr responsive, alles bewegt sich. Dann gibt es auch noch Soundeffekte, also jetzt ja in dem Demo in dieser Stelle nicht mehr. Und es ist so ein Puzzle-Plattformer mit Softbody-Physics. Und das sind solche inspirierenden Spiele, dass man sich Spiele mit gutem Polish anschaut, um zu überlegen, was davon kann ich vielleicht in meinem Spiel auch gebrauchen. Das ist ja nicht das erste Spiel mit Softbody Physics, also Jelly Car gab es ja schon vorher, aber es ist eines der ersten, was das in dieser, also das ist zumindest das erste, was mir bekannt ist, was das in dieser Qualität ausführt. Also das ist so ein ganz frühes Softbody Physics Spiel. So, wo man dann halt so ein Auto ist und durch die Level kommen muss, indem man halt davon lebt, dass man von Sachen abprallt, man kann sich größer und kleiner machen. Also es funktioniert schon in seiner Soft-Body-Puzzle-Plattform-Dynamik, aber The Floor is Jelly hat noch so einen darüber hinausgehenden Appeal, der diesem Spiel einfach fehlt. Genau, hier sieht man noch so eine Animated GIF. Als letztes, wo es häufig benutzt wird, leider habe ich da jetzt keinen Film, man kann es aber runterladen, aber es läuft nur auf Windows-System, Jumps. Ich komme später nochmal zu Jumps, weil das ja auch eine Frage der Physik ist, aber die Frage, wie man abspringt, hier gibt es dann Stiff Nonsense, Responsiveness, Precision und Floaty Nonsense, also verschiedene Presets, in denen man den Sprung einer Figur halt durch solche Easings oder solche Presets dann auch einstellen kann. Und das ist enorm wichtig. Es gibt mehrere Talks über die Qualität von Sprüngen in Spielen. Auch wie funktioniert eigentlich Mario, wie funktioniert Super Meat Boy oder Limbo und was kann man machen, um ein ähnliches Antwortverhalten seiner Figur zu erreichen. Und das ist tatsächlich eine Aufgabe. Es gibt eine schöne Masterarbeit über Jumps, die stelle ich Ihnen gleich auch noch vor. Das ist tatsächlich auch eine Möglichkeit, sich damit zu beschäftigen aus so einer Designsicht. Man geht mal richtig in die Tiefe von so einer Mechanik und sagt nicht einfach nur, ja, da gibt es verschiedene Formen, sondern okay, das haben sie so gemacht und das haben wir so und so, kann man es analysieren. Und beispielhaft dafür wirklich ist ja der Talk Camera and Sidescrawlers. Da muss ich jetzt ein bisschen laden. So einer der besten GDC-Talks aller Zeiten. Es geht darum, wir haben Sidescrawler, also jetzt 2D-Spiele. Wie kann man die Kamera einsetzen? Und hier sieht man nochmal Auge und Innenohr, das haben wir ja besprochen, der neuronale Hintergrund. Und die simpelste und dümmste Fassung ist tatsächlich Position Locking. Camera is locked to the player's position. So, und der lädt gerade ziemlich viel, weil er ganz viele solche GIFs hat, das dauert ein Weilchen. Das ist aber das, was Unity wahrscheinlich auch per Default vorstellt. Oder was man macht, okay, guck doch einfach immer auf mein Objekt. Und damit scrollt man so durch die Umgebung. Das geht auch bei Sidescrollern gut, die gehen dann von links nach rechts und zurück. Dann gibt es als nächstes Position Locking. Also es gibt klare Begrenzungslinien dieser Kamera. Aber ich schaue mal, ob ich das, vielleicht sollten wir dann doch in das YouTube gehen. Also das kann ich Ihnen 52 Minuten, die Sie nicht bereuen werden, da wird das dann vorgestellt. Ja, ist wahrscheinlich besser als, also hier sind die Folien, da können Sie das in Ruhe anschauen, aber das ist, ich will Ihnen ja nur den Talk mal kurz vorstellen. So, hier sieht man, dass die Kamera dann sich links und rechts, aber irgendwann bleibt sie stehen, wenn dieses Spiel an den Rand kommt. So, jetzt geht es nicht mehr weiter. Edge Snapping. Und das geht ja jetzt durch Camera Window. Also die Kamera bewegt sich nur, wenn das Objekt an die Grenzen dieses Fensters kommt. Damit hat man aber schon mal ein bisschen Ruhe im ganzen Level, weil sie nicht ständig die Kamera bewegen, wenn sie die Spielfigur bewegen. Sobald sie zurückgehen, ist erstmal, bis sie an den linken Rand kommen, ist erstmal Ruhe. Ist nicht so clever, weil man nie sieht, was vor vorne weg ist, sondern immer was hinter einem liegt. Aber die Bewegung ist nicht mehr ganz so zappelig. Also hier ist dann das Fenster einfach weiter links gesetzt. Some jumps to keep camera steady. Also ein paar Sprünge können Sie machen. Oder hier in FES gibt es halt einen linken und einen rechten Rand. Aber sobald Sie springen, geht die Kamera mit Ihnen langsam hoch. Und da hat er wirklich so mehrere Dutzend von solchen Beispielen, wie man eine Kamera bewegen kann. Position Snapping, dass sie auf die Kamera bewegt sich dann bis zur nächsten Plattformgrenze, weil sie ja bei diesem Spiel eh immer auf irgendwelche Plattformen kommen. Kann man auch sagen, okay, selbst wenn du schon mal gesprungen bist, ich komme dir langsam nach. Das ist auch so ein Lerping oder Tweening, dass die Kameraposition kann man auch animieren. Und das ist vielleicht so der große Takeaway dieses Vortrags. Welche Formen gibt es, Kameras zu animieren? Und es ist in manchen Spielen ist das ein eigener Job, Camera Programming. Also dass sie nur dafür sorgen, also gerade bei Third-Person-3D-Spielen wissen sie ja, wie nervig die Kamera sein kann, wenn die dann in der Tür ist, weil sie gerade sich gedreht haben und die Kamera immer hinter ihnen sein will. Das funktioniert ja dann nicht. Dark Souls. Und es gibt andere Spiele wie Uncharted oder Last of Us, die haben fantastische Kameras. Die haben aber auch vielleicht 6 Kameras parallel, von denen sie immer eine auswählen, die sie gerade anzeigen lassen, und zwar die, die am wenigsten Probleme macht. Und andere Spiele haben nur eine Kamera und die muss sich dann irgendwie bewegen und bleibt dann irgendwo hängen oder wird verdeckt durch Geometrien des Levels. Smooth hier, genau, wie kann man die bewegen? Na, und so geht es immer weiter. Hier sehen Sie das Speedy Push-Up Zone, also es gibt spezielle Zonen, in denen bewegt sie sich dann vorwärts. Also beim Backtracking geht es, aber beim, also die bewegt sich einfach nicht zurück, aber sobald sie in diese Zone kommen, bewegt sie sich langsam schneller. Je weiter rechts sie sind, desto schneller bewegt sich die Kamera. Das ist wieder so ein Geheimnis von Marios gutem Game Design, weil es eben nicht nur Level Design und Game Design ist, wie welche Charaktere es gibt, sondern es fühlt sich gut an. Die Sprünge sind toll, die Kamera ist toll. Also das Spiel funktioniert einfach ganz hervorragend. Hier sehen Sie das Pull-Zone links und rechts. Und das geht hier über 50 Minuten. Also es ist extrem dicht, die Veranstaltung. Der hat, weiß nicht, 180 Beispiele. Sie zum Teil sehr raffiniert. Threshold, Trigger, Dual, Forward, Focus. Alles Begriffe, die gibt es überhaupt nicht. Die musst du dir erfinden, weil man, es gibt die Techniken, aber es ist kein Industriestandard. Das sind solche Möglichkeiten, die man denken kann, also wenn Sie Ihr nächstes Spiel programmieren, vielleicht am Freitag, können Sie sich Gedanken daran verschwenden, wie wollen wir es eigentlich machen. Hier folgt des Luftrausers, wo Sie ja mit diesem Flugzeug fliegen, hier folgt die Spielfigur im Prinzip, orientiert sich dann doch wieder so ein bisschen, also die Kamera folgt dem Spieler mit so einem langsamen Lerp, also sie geht langsam wieder darauf zurück, sodass das ganze Spiel hin und her schwingen kann. Und sie nicht immer so eine nervöse Kamera haben. Hier ist der typische Kamerapfad, es geht halt so schräg runter. Etc., etc., etc. Gesture Cues, also wann bewegt sich die Kamera und unter welchen Bedingungen. Und hier reicht es tatsächlich, der malt einfach 2 Striche über den Bild, über diese Animation. Und dann sieht man auch, dass tatsächlich an diesem Moment fängt die Kamera an sich zu bewegen. Es ist ja... Das ist ja Reverse Engineering, ihr kennt ja den Code nicht, der hat auch an den Spielen nicht mitgemacht, aber der analysiert, wie die Kamera funktioniert, indem er solche Markierungen macht. Das ist eine Form von irgendwie Games Research, so designorientiertes Research, dass sich jemand eine Mechanik vornimmt und sehr, sehr detailliert analysiert, dann auch eine Taxonomie aufmacht und zu solchen Schlüssen kommt, wie man, also er sagt ja keine Empfehlung, so machen Sie das so mit der Kamera, sondern achten Sie mal auf die Kamera. und überlegen Sie sich, was soll gezeigt werden, wie schafft man es, wieder so eine flüssige Bewegung hinzubekommen, dass der Spieler sich in dem Feld bewegen kann, aber die Kamera trotzdem weiß, wann sie mitgehen muss und solche Dinge. Hier sieht man das nochmal, ist ein anderes Video, nicht von ihm. Die Camera Logic, aber das ist nicht halb so gut, weil es fehlt natürlich dann schon die schöne Analyse. Aber können Sie sich auch mal anschauen, das dauert nur 4 Minuten, wann die Kamera hochgeht und wann sie es nicht macht. Das kann man mit einem Spiel machen, nur mal auf die Kamera achten. Das ist tatsächlich sowas, was wir bislang zumindest auch noch nicht auf dem Schirm hatten. So, und da in dem anderen Vortrag weiß man dann auch, warum, ab welcher Stelle eigentlich die Kamera dann schneller wird und ab wann sie es dann nicht wird. So, das ist das, also genau, das sind die beiden, zwei willkürlich ausgewählte Animated GIFs. Dann gibt es einen anderen schönen Vortrag, von dem es zum Teil Folien gibt, das sind 50 Camera Mistakes und ich glaube, die ersten 20 sind irgendwie dokumentiert, insbesondere von 3D-Spielen von John Neske, der in Journey die Kamera programmiert hat. Und der sagt, er hat sich halt das angeguckt und Sie kennen das ja, dass irgendwie Truffaut oder Godard, das waren ja hervorragende Kenner der Filmgeschichte, um dann in der Nouvelle Vague ihre eigenen Filme zu machen. Die kannten Filme, haben sich für die Archivierung eingesetzt, haben sie irgendwie kuratiert, haben Artikel und Aufsätze darüber geschrieben und waren selber Regisseure. Und hier hat man mal so einen Game Designer, der halt sich sehr gut in der Spielegeschichte auskennt und weiß, was für Fehler gemacht wurden und die alle mal aufzählt. Letting the player push the camera inside an obstacle ist natürlich ein blöder Fehler. Und überlegt dann, wie kann man das vermeiden? Line of sight is forced to swing to, also was kann man tun, um vielleicht diesen Fehler irgendwie nicht zu machen. Interpreting a hill as a wall to be avoided. Swinging sideways when occluders come from behind, dass die Kamera plötzlich ausweicht. Also ganz viele so Dinge, die er halt in Journey dann anders gemacht hat, weil er wusste, welche Fehler gemacht wurden. Deswegen, und hier leider endet es bei 16, er hat 50 Camera Mistakes oder 40. Ich gucke gerade mal. 50 in seinem Talk, weil er sich in der Spielgeschichte auskennt. So, und sagt, okay, da wissen wir, es hat nicht gut geklappt und deswegen fühlt sich die Kamera, also so ein Ding, Game Feel heißt es, merkt man nur, wenn es nicht da ist. Wenn es da ist, nimmt man es hin und eine gute Kamera fällt nicht auf, aber hinterher sagt man, ja, war ein tolles Spiel. Nur wenn die Kamera dann immer in irgendwelche Hindernisse geht oder irgendwo hängen bleibt oder was auch immer hinter dem Spieler hinterher ist, dann denkt man, es ist eine miese Kamera. Also Last Guardian hat eine schlechte Kamera. Da sind sich alle einig, genau wie Ico und Shadow of the Colossus. Früher hat man denen das verziehen, inzwischen denkt man, aber die Industrie weiß das, der Stand der Technik ist woanders, man weiß, wie man es macht. Man muss nur die Leute fragen oder sich deren Spiele angucken, dann kann man auch drauf kommen. Insbesondere, weil viele von den Designern bei GDC oder anderen Gelegenheiten darüber sprechen, wie sie es machen. Und es ist einfach, entweder ist es Arroganz zu sagen, interessiert mich nicht, wir machen es wie immer. Oder es ist Budgetprobleme oder irgendwelche anderen Gründe, dass man dem Spieler so eine Kamera zumutet wie in Last Guardian. Das macht das Spiel stellenweise kaputt, weil man nie reinkommt in die Immersion, weil der größte Feind ist die Kamera in diesem Spiel oder das größte Hindernis, weil man überhaupt nicht weiß, wo man hin muss, wenn die Kamera sich nicht richtig dreht. Und das kann wirklich ein Problem sein in 3D-Spielen noch stärker als in 2D-Spielen, wo man ja dann doch die Kamera eigentlich nur in X- und Y-Achse bewegen kann. Und es ist kein Game-Object, was im Spiel vorhanden ist. So, und das dritte große Kamerathema sind halt die Screenshakes. So, und die kann man unterschiedlich stark machen. Hier habe ich einfach mal, nur um es irgendwie klar zu machen, wie viel man es da zu tun hat, ein einfaches Skript für, und Collision Enter 2D, Shake Amount wird ausgerechnet, je nach Velocity Magnitude. Und das wird dann nochmal normiert. Und dann wird halt Camera Shake invoked, sodass das Spiel weitergeht. Und eine Camera Shake ist dann halt, dass man zur Main Camera Transform Position einen zufälligen Wert, Random Value mal Shake Amount mal 2, minus den bisherigen. Und dann ist es ein Vektor, den addiert man auf die Position. Das macht man eine Zeit lang. Stop Shaking in 0,3 Frame, Float Sekunden später. Und dann hat man halt seinen Screen Shake. Also das ist eine simple Variante, ohne dass das Spiel stehen bleiben muss, weil sie sich gerade mit der Kamera beschäftigen. Da gibt es aber jede Menge Algorithmen. Man muss einfach googeln nach Unity Camera Shake. Und dann ist das so, das muss man mal üben, vielleicht auch vor seinem Spielprojekt oder vor dem Game Jam, übt man diese Techniken sozusagen in der Exposition of Extraordinary Experiences. Und dann haben sie aber die Codes im Kopf oder im Repertoire und können sagen, okay, hier fehlt so ein an Screenshake und da muss man nicht mehr googeln, dann weiß man halt, okay, das habe ich ja schon mal gemacht, zack, reingesetzt, fertig. Und das gilt für die anderen, ob das jetzt Tweenings sind oder irgendwelche Easing-Funktionen oder andere Effekte, gleichermaßen, das guckt man sich im Vorfeld isoliert an, kann es üben, um dann zu sagen, okay, wir haben so ein Spiel und je größer ihr Repertoire ist, desto beliebter werden sie im Team, weil sie dafür sorgen, dass ein gutes Spiel großartig wird oder ein schlechtes Spiel zumindest spielbar. Also, dass man aus so einem ganz normalen Spiel irgendwas hat, wo man sagt, es ist zwar kein gutes Spiel, aber es fühlt sich doch einigermaßen gut an. Und ob es dann noch kein gutes Spiel ist, weiß man nicht. Selbst so ein blöder Schieß-alles-ab-Shooter kann dann immer noch Freude machen, weil es sich einfach gut anfühlt. Also ich glaube tatsächlich, dass das eine, das ist so eine Kunst, die einige beherrschen. Ich zeige Ihnen ja auch später Leute, die das nicht beherrschen. Also so eine Mischung aus Kunst und Handwerk. Man darf es halt wie bei allen Sachen nicht übertreiben, aber das gilt ja bei Photoshop und ähnlichen effektbasierten Werkzeugen auch. Zu Controller habe ich ja die Folie, hatte ich auch schon mal. Also kommen wir dann zu solchen Filterfunktionen, dass sie halt, im Grunde genommen sind das auch, das ist eine Easing-Funktion, nicht? Also das Attack geht linear hoch und dann bleibt es, also dass sie, wenn sie ein Fahrzeug beschleunigen, halt nicht sofort auf maximaler Geschwindigkeit sind, sondern dass sie langsam hochfahren. Das Ganze passiert ja innerhalb weniger Frames. Sie haben ja gar nicht so viel Zeit, sondern ein paar Millisekunden. Vielleicht mal irgendwie so eine halbe Sekunde maximal. Man muss sich aber überlegen, wie würde sich dieses Objekt verhalten unter der Bedingung, dass es irgendwie ein Körper ist. Und ich will jetzt aber vielleicht nicht mit Rigid Bodies arbeiten, weil jede Bullet mit Rigid Bodies zu bedienen ist nicht so günstig. Also hätte man hier vielleicht das Auto, das beschleunigt, aber ich kann auch sagen, der Controller, also bis der halt, bis ich den Maximum, der Spieler kommt innerhalb von einem Frame von 0 auf Maximum, aber das will ich nicht. Ich will nicht sofort den Maximalwert ihm geben. Also lerpe ich mich langsam hoch und sage, du warst vorher bei 0, jetzt willst du auf 255, aber das schaffst du halt in 5 Frames und nicht in einem. Und dafür gibt es solche Filterkurven. In dem Fall ist ja das Decay, also der Absturz, an den Abfall macht man nicht. Aber wenn der Spieler dann loslässt, also von 255 auf 0, sagt man, okay, das dauert auch eine bestimmte Zeit. Das ist alles in diesem sehr, sehr guten, in diesem sehr guten Aufsatz über Game Controls von Andrew Dutesco, den ich Ihnen auch schon mal vorgestellt habe, weil es da ging, was für Gruppen, wie kann man Fingergruppen einteilen, sodass sie sich nicht in die Quere kommen? Wie kann ich dafür sorgen, dass mit Tastatur oder mit Controller ein Spiel spielbar ist? Solche Dinge. Also es ist ganz interessant, das sich auch mal anzuschauen, weil auch die Programmierung von Controllern ist so ein Ding, die einen können das, aber es wird einem in der Regel nirgendwo richtig erklärt, außer in solchen, in dem Fall Gamasutra, Aufsätzen. Und das Ganze ist so ein Medium, wo halt Leute in ihren Blogs ihre Tipps veröffentlichen. Und das von Swink, das Buch, fängt ja auch, der hat ja ein sehr schönes Kapitel über diese Kurven. Aber das geht in die Richtung, aber viele andere Aspekte spricht er einfach nicht an. Oder diese Control Assists, dass man halt sagt, ich mache Aim Control oder Auswahlhilfen, dass du eben nicht genau präzise zielen musst. Eine andere Technik ist Magnetism, also das in dem Fall bei Halo war das ja immer schon, Halo war ja immer schon so ein Spiel, wo sie immer getroffen haben. Entweder durch Aim Assist, also dass das Fadenkreuz, wenn es nur in der Nähe des Gegners ist, snappt es automatisch hin. Oder sie können daneben schießen, aber die Kugeln treffen trotzdem, weil die halt magnetisch sind. Also wenn sie innerhalb, diesen Kreis sieht man nicht, wenn sie innerhalb dieses blauen Kreises sind, alles, was innerhalb dieses blauen Kreises interessant ist, wird getroffen. Auch wenn sie daneben schießen. Das ist natürlich den Anfängen von Halo geschuldet. Das waren Shooter auf einer Konsole, also mit Controllern. Shooter waren in den 90ern Keyboard-Maus-Spiele, weil man mit der Maus präzise steuern kann. Und der Controller ist nicht so präzise. Also hat man ein Spiel geschrieben, was dem einfach nachgibt und sagt, okay, du musst gar nicht so genau zielen, du triffst trotzdem und es fühlt sich gut an. Und da hat sich dann in dieser Halo-Reihe dieser Magnetismus, wird dann immer diskutiert, wie magnetisch sind die Kugeln in dieser Version und ist es in 5 noch drin und in 4 nicht. Kann man sich dann anschauen, aber muss man sich überlegen, ob man dem Spieler nicht so ein bisschen an die Hand nimmt. Manche hassen das und sagen, das schalte ich sofort aus, Aim Assist kommt mir nicht in die Tüte, dann bin ja gar nicht ich, der das spiele. Und als echter Gamer spielt man nur auf Hardcore-Modus ohne Aim-Control. Aber andere, die sagen, aber ich will doch einfach dieses Spiel erleben und da kommt mir das nur zu Pass, die entscheiden sich dann bewusst dafür. Man kann dem Spieler ja die Wahl lassen. Also man sollte bei solchen Funktionen A darauf hinweisen oder B die Möglichkeit geben, es auszuschalten. Es sei denn, das Spiel wird dadurch unspielbar, aber das ist ja selten der Fall. Ein anderer Artikel ist Dual Stick Control. Wenn Sie ein Twin Stick Spiel machen, sieht man hier, gibt es eine X- und Y-Ausrichtung. Also da ist es ein bisschen egal, in welche Richtung sie sich bewegen, sondern sie nehmen die X- und die Y-Richtung halt entsprechend raus. Bei anderen Spielen, gerade Twin-Stick-Shootern, ist halt der Winkel enorm entscheidend, den sie einstellen. Und er schreibt halt, everything I learned about Dual-Stick-Shooter-Controls, sowas, was man in Geometry Wars oder so spielt. Auch das ist lohnenswert, weil auch hier mal wieder jemand genauer hinguckt als andere. Der sagt, also ich habe hier mein Analogstick und wie wird der eigentlich, also wie benutzen Spieler den eigentlich? Und was bedeutet es, wenn man mit beiden Daumen drauf ist? Dann kann ich nämlich bestimmte Knöpfe gar nicht mehr erreichen. Und sowas denkt man erst, wenn man das mal in die Hand nimmt. Das kann man nicht einfach so designen. Oder das ist der Actual Player Input, das ist der In-Game Angle, also wie man mit dieser Differenz der Winkel umgeht. Das ist sowas, als Game Experience Designer muss man genau auf solche Details achten. Auto-Aim-Angle ist hier und dann ist hier der In-Game-Angle und der Player-Input. Und wie kann man das ausgleichen, ohne dass der Spieler dann sich bevormundet fühlt, aber dass er halt auch das Gefühl hat, das ist immer noch sein Spiel. Also es wird hier genauestens analysiert, auch alles lesenswerte Aufsätze, weil die Spiele, die er sich nimmt, sind natürlich wieder genau solche, die diese Prinzipien erfolgreich umsetzen. Nicht, weil er sie geschrieben hat, aber weil die Game Designer dahinter oder die Game Experience Designer gesagt haben, okay, das geht noch besser. Da kann man noch was tun. Die machen den entsprechenden Research, schauen sich an, wie andere das machen, wie die Controller funktionieren und setzen das dann entsprechend um. Mario's Jump haben wir schon mal angeschaut, also den von Dan Brown, Mark Brown, also wie man über verschiedene Knöpfe, wenn man verschiedene Knöpfe drückt, dass die Funktion, dass es unterschiedliche Funktionen sind. Und ganz zum Schluss sagt er halt diesen, also das Mario-Spiel, es geht ja eigentlich um den Mario-Jump. Warum Marios Jump sich so hervorragend anfühlt? Weil es so viele Optionen gibt. Und weil Marios Spiele schon funktionieren, bevor es irgendein Level gibt. Das ist hier gar nicht drin. Also bevor irgendein Level designt wird, springt man schon gerne mit Mario durch die Welt. Irgendwo hin und zurück und macht Salti und irgendwelche Geschichten. Sie sehen, dass hier das aus N64, aus dem Handbuch, nur so ein Auszug, was man alles machen kann. Man kann den Knopf drücken, Cooldown Time, Multipress, also Double Jumps, Combos, Modify, also dass man, wenn man einen anderen Knopf drückt, springt man woanders hin und solche Sachen. Das wird alles bei Mario umgesetzt, deswegen man gerne Mario spielt, weil das Level ist dann nochmal ein Add-on, aber schon die Steuerung der Grundfigur ist gut. Und alles andere macht es dann noch besser und die Kamera ist auch noch gut. Also bei Mario 64 ist etwas fragwürdig, aber inzwischen haben sie die Kamera ja ziemlich gut im Griff. Das führt dazu, dass Spieler ein Spiel als eben gar nicht als Spiel begreifen, sondern als Expression Space. Das wäre so ein Ziel, dass sie sagen, der Spieler hat so viele Optionen, die er machen kann, dass er individuelle Spielstile fahren kann, in dem Fall fahren und dass er benutzen kann und sagen, okay, ich mache mehr diese Double Jump, ich bin mehr der, der immer läuft, aber ich habe eine schnelle Reaktion, aber ich habe vielleicht nicht die Reaktion, dafür bin ich präzise. Und je nach Spielertypus, und damit sind nicht die Bartel-Typen gemeint, sondern eben so performativen Umgang damit, gibt es die Möglichkeit, das in den Control-Schemata abzubilden. Sollte easy to learn, hard to master sein, für different skill levels, dass jemand, der weniger Erfahrung hat, dem kann man halt sein Auto-Aim geben oder Autopiloten, was auch immer. Und wer schon besser ist in den Controllern, dem sagt man, okay, du musst dich jetzt halt selbst damit, du musst selber damit umgehen. Also hier müssen sie fahren und high level of execution, sie müssen fahren und präzise fahren. Sie können skill combine, also sie können verschiedene Sachen auch noch zusammensetzen. Und different goals and context, dass jemand, der sagt, ich will halt hier, das ist aus Watch Dogs, ich will halt ein Autospiel haben, wo ich viel im Auto unterwegs bin, der braucht andere Skillsets als jemand, der viel zu Fuß unterwegs ist. Okay. Und ich dachte, wir machen ein Konzert da draußen, aber es ist nur in der Terz, ne? Naja. Also, dass sie bei ihren Controls darüber nachdenken, wie wird damit umgegangen und nicht einfach, oh, ja, wir nehmen Unity Input fertig. So, Input Control X, da ist man schon froh, dass man die X-Achse findet und danach ist man fertig. Nein, filtern Sie, arbeiten Sie weiter und optimieren Sie damit und natürlich immer mit Blick auf die Spieler und Spielererfahrung. Und da sind Sie nicht der beste Tester oder Testerin, weil Sie Ihr Spiel natürlich kennen. Sie kennen auch alle Quirks. Also holen Sie sich andere und fragen, wie fühlt sich das an? Das irritiert mich da draußen. Aber ist ja gleich vorbei. So, und das führt uns dann zum nächsten Punkt der Physik. Also wir hätten jetzt Animation, Controllers und Physik sind solche Möglichkeiten. Was hatten wir noch? Hatten wir noch was? Controller, ah, Kamera, genau. Animation Controller Physik. Ups. Und jetzt kommen wir zu Ihrem Punkt. Die Graceful Platform Ledges. Achten Sie mal darauf, wo Mario steht und wo die Plattform ist. Wenn Sie es sehen, dann sind Sie schon einen Schritt weiter im Game Experience Design. Der steht nämlich leicht so 3 Pixel unter dieser Ecke. Aber das Spiel sagt, ich weiß, was du wolltest da hochspringen. Jedes andere Spiel, wenn es nicht Mario wäre, würde sagen, nö, du bist mit deiner linken Hutkrempe an die Ecke gestoßen, du kommst wieder runter. Mario hingegen sagt, ja, ja, ist in Ordnung, geschenkt. Die Nase, wir ziehen dich mal ein bisschen nach links und lassen dich dann da hochrutschen. Das sind sogenannte Graceful Platform Ledges oder Smoothing of the Sharp Corners. Und das ist kein Grafikeffekt. Klar können Sie die Ecken rund machen in einem Grafikprogramm, aber Sie können es halt auch ludisch rund machen, indem Sie sagen, okay, also du prallst ab in einem Rollenspiel, wenn man, ja, der Spieler prallt ab und kommt mit der letzten Kraft doch nach oben an. Weil man nicht jedes Mal sagen, nein, du musst aber noch deinen Controller um 2 Pixel nach links schieben, damit du oben ankommst. Insgesamt gilt, die Toleranzen des Systems zu erhöhen. Das ist das Ziel, um was es geht bei solchen Effekten. Also, dass sie sagen, wenn das System weiß, das ist ja nicht immer der Fall. Ach so, nee, hier gibt es nicht mehr dazu. Das ist auch aus, ja genau, hier sieht man aber eigentlich nur, das ist ja. Wenn das System weiß, was sie machen wollen als Spieler, so ein bisschen wie mit diesem Eul. Wenn sie wissen, sie stehen vor der Tür und sie drücken auf den Aktionsknopf, dann wollen sie die öffnen, davon gehen wir mal aus. Es gab mal in Unix, gab mal so einen netten Befehl, da hat man sich irgendwo eingeloggt und dann hat man Logout, Logout geschrieben, weil man Login macht, Logout. Dann schrieb das System Type Exit to Exit. Was das System sagt damit, ich weiß, was du willst raus. Aber du benutzt den falschen Befehl, du musst meinen Befehl benutzen. Man hätte ja einfach eine Alias machen können, Exit, wenn der User Exit einschreibt, dann Logout. Aber nein, jemand hat sich die Mühe gemacht zu programmieren, Type Exit to Logout oder andersrum. Das ist einfach schikanös. Das Spiel oder das System weiß, was sie wollen, sagt es ihnen auch, aber macht es dann nicht, weil man halt was anderes will. Und darum geht es, dass sie sich sowas anschauen. Und das ist tatsächlich, das würde nicht mal ein Spieler sagen, dass es unfair ist, dass er mit der Nase an der Plattform hängen bleibt. Weil er ja mit der Nase, also man versteht es ja als Spieler. Und Spieler in der Regel sind nicht so sensibilisiert, dass sie sagen, aber man könnte doch auch das ein bisschen toleranter machen. Die müssen sagen, okay, ich muss halt fisselig mich da immer hochspringen. Und eine Lösung wäre, na, gucken Sie sich an, wo die Spieler hängen, wo hängt es. Da brauchen Sie viele Player-Data, vielleicht auch eine Heatmap, wie lange sind Spieler in welchem Bereich und warum. Und wenn man dann sieht, naja, weil sie diese komische Platte, wenn sie zu weit links stehen, dann schaffen sie den Sprung nicht, wenn sie zu weit rechts stehen, dann liegen sie oben. Und das ist das, was schon mal angesprochen wurde, die Plattform-Ledge-Forgiveness hier von den Looney Tunes. Es gibt ja die ewige Regel bei den Looney Tunes, Schwerkraft wirkt erst, wenn man nach unten schaut. Also sie können über die Klippe laufen, beliebig lange, aber solange sie nicht nach unten schauen, fällt man nicht. So, das ist ja diese Road. Und das kann man dem Spieler auch zumuten. Also es gibt einen Grace-Timer. Wenn er springen will und er ist auf dem Boden und der Grace-Timer ist noch über 0, dann springe. Aber, oder Grace-Timer ist größer 0. Also wenn Sie auf dem Boden sind, können Sie immer springen. Oder wenn der Grace-Timer halt diese 2 Millisekunden, die er hat, noch da ist. Das heißt, sobald Sie, ich glaube, wir gehen mal da in den Gesamtcode rein. Hier fehlen entscheidende Code-Schnipsel. Aber sobald Sie über eine Plattform hinausgehen, also sobald Sie eigentlich fallen müssten, wird der Grace-Timer gestartet. Das ist die. Der will hier springen. Also hier, dieser verdammte Abstand, um den geht's. Und das ist der, der einen guten von einem schlechten Game-Experience-Designer unterscheidet, dass Ihnen der wichtig ist. Und nicht der Große, so wenn er springt, sondern hier, das ist gut, hier kann er springen, hier kann er nicht mehr springen. Und es kann sogar sein, dass es noch nicht mal angezeigt wird, dass er darüber hinaus ist, denn der Rendering-Teil der Engine ist noch nicht durch. Er denkt, er sieht auch, er steht auf der Plattform, aber er muss halt präzise springen. Es gibt ja so Spiele, wo man dann so im letzten Moment drückt, aber fällt trotzdem runter. Nichts ist frustrierender, als dass das System was völlig anderes macht. So, und dann gibt es halt die Möglichkeit, hier ist der Grace-Timer, Jump. Und sobald ich runterfalle, 3 bis 5 Frames, kann man ja sagen, also pro Frame zähle ich dich 1 hoch. Und wenn du noch kleiner 5 bist, also größer 0, ja, dann geschenkt. Dann, also die paar Pixel oder Frames, die kriegt er noch mit. Das ist überhaupt nicht schwer, das reinzuprogrammieren, man muss nur daran denken. Und sich überlegen, ob das in dem aktuellen Spiel auch angemessen ist. Also Graceful Platform Ledges, wenn sie springen, dann halt so, naja, passt schon. Oder ist was für Oberfranken, oder? So, na, passt schon. War schon in Ordnung. So, lassen wir da durchgehen. Das muss man reinprogrammieren, weil das Spiel selber macht einen Raycast nach unten und wenn der Strahl in die irgendwie auf die nicht mehr direkt unter den Spieler, sondern viel tiefer trifft, dann ist er halt gefallen, selbst schuld. Das wäre die preußische Variante. So, nö, der Spieler ist da schuld. Berliner Verwaltung, die funktionieren so. Ist immer der Bürger schuld. Und hier die oberfränkische Variante wäre, naja, komm, geschenkt. So, das sind Möglichkeiten, oder Physik ist auch so ein Ding. Designing with physics, bend the physics engine to your will. Der hat auch so ein paar, hier ist auch so ein GDC-Vortrag, in dem er sagt, es gibt halt Floaty und es gibt Stable Physics, die vergisst nichts und Floaty, die wird halt dann zum Teil, muss die sich halt überlegen, wie sie damit umgeht. Also man kann die Schwerkraft ein bisschen anpassen, die Maßeinheiten oder die Timesteps kann man so ein bisschen floaty halten oder die Massenwerte, Iterations, also all solche Dinge non-resolvable. Und es gibt non-resolvable Szenarien, wo soll die Kugel hin? Soll sie jetzt von dieser Plattform, die sich bewegt, nach rechts geschubst werden, dann fliegt sie in die rein oder soll sie stehen bleiben, dann gibt es eine Überschneidung. Damit kann man halt irgendwie umgehen. Auch den Vortrag kann ich Ihnen empfehlen, wenn Sie der Physikprogrammierer, die Programmiererin in Ihrem Spiel sind oder Game Designer, die auf sowas achtet, dass man eine Physik schreibt, die halt... Wie immer schlechte Spiele als Beispiel nehmen und dann halt zeigen, was man da tun könnte. So, und eine der Dinge, die man als Physikprogrammierer auf jeden Fall beherrschen muss oder als Game Designer, ist Building a Better Jump. Das ist eben nicht die typische Parabel, das ist die einfachste. Also wie kann man in Unity was springen lassen? Man wirkt eine Kraft von unten auf oder in Sprungrichtung und den Rest macht die Physics Engine, also Rigid Body. Das Ding wird nach oben beschleunigt, ganz behäbig, oben am Höhepunkt bleibt es kurz stehen und dann fällt es genauso langsam wieder runter, weil das der Weg ist, wie die Dinge fliegen. Was man tun kann, ist, wie in Mario, man zum Beispiel, man verdoppelt die Schwerkraft, wenn es der Mario oben ist. Also er springt hoch und hat einen satten Fall nach unten, am besten noch mit einem guten Geräusch. Das ist zwar physikalisch Nonsens, aber es fühlt sich besser an. Und wenn Sie das interessiert, Building a Better Jump ist, das geht so ein bisschen dann doch in die Physik rein, also Sie müssen dann schon wissen, dass die Positionsänderung das Integral über die Geschwindigkeit ist und die Geschwindigkeitsänderung das Integrale über die Beschleunigung. Aber eigentlich sollte sie diese Mathematik nicht weiter schockieren. Also das muss man mir anschauen, das ist so Basic Physics. Und dann geht er hin und sagt, jetzt haben wir die Gleichung. Also im Grunde genommen, Sie schreiben gerade Ihre eigene Game Engine. Wir haben hier die Grundgleichungen und Design on Paper, wie das zu springen ist. Und dann sagen wir, ab einem bestimmten Punkt ändern wir einfach ein paar Parameter. Also die Gravity zum Beispiel. Und dann müssen Sie das reinprogrammieren. Ich sage ja nur, für die Exposition of Extraordinary Experience ist sowas ideal, dass Sie uns so Slider mitgeben und sagen, okay, wie ist es, wenn wir schneller fallen? So, und dann macht man das Häkchen und dann guckt man mal, wie sich das anfühlt. Variable Heighting Jump. Und solche, also ganz gegen Ende, am Anfang baut das mathematisch auf, dass man es auch programmieren kann. Und zum Schluss, also jetzt gibt es noch ein paar Questions, Answers, und zum Schluss gibt es dann entsprechende Anwendungen. Also es geht schon ein bisschen weiter rein als die irgendwie Plattform-Forgiveness, aber es führt dazu, dass Sie im Zweifel viel interessanteres Sprungverhalten haben, als das, was Ihnen die Engine von Hause aus mitgibt. Auch da sollten Sie es während der Konzeption des Spiels mitplanen und nicht einfach zum Schluss dann hinzufügen, weil natürlich damit sich vielleicht auch das Game Design ändert. Das macht man sich, solche Gedanken kann man sich sehr früh machen. Was wollen wir eigentlich für Effekte? Ich habe ja hier diese ganze Liste. Was für Effekte wollen wir dem eigentlich mitgeben? Also hier diese Liste. Kann man sich anschauen. Sie können sich natürlich auch andere Listen anschauen und darüber nachdenken, in welchen Bereichen der Game Engine können wir eigentlich rumtweaken und sagen, das ist für uns wichtig. Wir wollen vielleicht ein ganz einfaches Spiel machen, wo man sich nur auf den Kopf springt, aber zumindest an dieser Stelle sollte es dann so funktionieren, wie wir uns das vorstellen. You say jump, I say how high. Ist eine sehr interessante Masterarbeit, hatte ich Ihnen ja schon gesagt. Ich weiß gar nicht, ob wir sowas hier jemals kriegen und wie wir damit umgehen. Was er macht, ist, er untersucht nur, wie Sprünge in Spielen laufen. Er hat da auch tatsächlich was zum Download, das so ein Unity-Projekt. Mal gucken, die könnte man sogar mal runterladen. Unity-Project. Und aber ich fand die gar nicht so gelungen. Also ich finde seine Thesis deutlich besser als sein Unity-Projects. So in denen als Super Meat Boy also die alten Spiele sich anschaut und über 132 Seiten sich anschaut, wie Sprünge, also nicht Kamerabewegungen wie in dem anderen Vortrag, sondern hier Sprünge in Spielen funktionieren, Case Studies, wie man es mit, und dann eben sozusagen seine Methode ist, wie misst man sowas eigentlich? Was habe ich für Metriken, um zu unterscheiden den Sprung von Limbo und den von Super Meat Boy? Außer fühlt sich irgendwie kräftiger an oder so. Also damit kann man ja nicht arbeiten, sondern der entwickelt eine eigene Metrik, um diese Unterschiede zu beschreiben, misst es dann, also hat so entwickelt Werkzeuge, führt es durch. Ist jetzt gar nicht so theorielastig, also ist nicht Medienwissenschaft, ist halt so Designwissenschaft, wenn Sie wollen, indem man bestehende Konzepte, und es gibt inzwischen sehr viele, systematisiert, erstmal zusammenträgt, systematisiert, hier zum Beispiel normiert, es gibt eine Einheit, also der Meat Boy ist eine Einheit, ein One-Unit und der in Limbo auch, damit bringen wir sie auf die gleiche Höhe und können dann anfangen, uns zu überlegen, wie die Sprünge funktionieren. Und dann wird das dann analysiert, so im Prinzip hat er Messwerte und die schaut er sich an. Ja. Das wird dann prototyped und dann haben Sie verschiedene Möglichkeiten, das einzustellen. Und wenn Sie es schaffen, daraufhin dann den Mario-Sprung nachzuprogrammieren oder den Super Meat Boy, dass es auch glaubwürdig ist, und das sind seine Beispiele leider nicht. Also die Thesis ist besser als seine Programming Skills oder als das, was er gemacht hat. Dann hätten Sie, glaube ich, einen wesentlichen Punkt vorwärts gemacht, weil Sie dann sagen können, ich hätte gerne so eine Mischung aus Mario und Limbo oder anderen Figuren. Weil man ja genau weiß, wie ihr Spielverhalten oder ihr Sprungverhalten ist und wie es zu programmieren ist. Hier sieht man two different take-off velocities und solche. Also was spielt überhaupt eine Rolle? Die Zeit, die Geschwindigkeit, wie weit ich komme. Und natürlich ist das enorm wichtig, dass Sie wissen, wie weit Sie springen, wenn Sie bei einem Puzzle-Plattformer die Puzzles gestalten. Also Sie müssen ja sagen, der kommt maximal so weit, wenn er Anlauf nimmt und dann noch rechtzeitig kurz vor Plattformende drückt, weiter dürfen Sie Ihre Puzzle ja gar nicht setzen, wenn Sie nicht den Spieler frustrieren wollen, dass er immer wieder scheitert, weil es dann doch ein 2 Pixel zu weit ist. Und das, also wie gesagt, 100 Seiten, 130 Seiten, die sich nur mit Sprungverhalten beschäftigen. Und das ist so eine hochanalytische Arbeit und es gibt ja jede Menge Mechaniken, die man sich so anschauen kann. Das muss ja gar nicht Sprung oder Kamera sein, das können ja auch ganz andere Dinge sein. Also wenn Sie mal so weit sind, über eine Masterarbeit nachzudenken und Sie reizt das, solche Design Studies, auf so einem, das ist ja dann doch schon ein sehr experimentelles Niveau, dass Sie im Werkzeug und dann messen Sie und werten aus. Und wenn Sie das reizt, können wir da sicherlich ins Geschäft kommen, weil ich solche Form von Beschäftigung mit Spielmechaniken sehr spannend finde. Da kommt auch was bei rum, weil man danach Spiele anders versteht. Andere Mechanics wäre, das, aber da sind wir noch auf dem 7 Combat Systems that every game designer should study level, also das macht nicht der, sondern der stellt das nur so kurz vor, warum es so toll ist, God of War oder Devil May Cry oder Street Fighter, beschreibt so die grundsätzlichen Unterschiede, aber hier gibt es keine Metrik, hier gibt es keine Frame-to-Frame-Messungen, also in diesem Aufsatz, sondern mehr so eine Kompilation aus subjektiv ausgewählt, ja, die sind einfach toll, spielt die mal Bayonetta oder Guilty Gear oder Soul Calibur. Aus den Gründen, die ich in diesem einen Absatz zusammenfasse. Es sind ja auch, also soweit ich das überblicke, sind das ja auch Spiele, die genau aus diesem Grund eine sehr gute Rezeption haben, eben weil sie, gerade Batmans Kampfsystem funktioniert einfach gut. Ist zwar doch ein bisschen buttonmashig, also dass man ja dann doch irgendwie auf irgendwas drückt, aber es fühlt sich gut an, weil man genau dieses Batman-Gefühl bei diesem Kampf haben kann. Und da gibt es verschiedene Dark Souls, it's like a NES-Game. Warum? Weil NES halt auch ähnlich Schwierigkeitsgrade hat oder ähnliche, hier haben sie Loot, Traversal, also er vergleicht das, but is it good und so, also warum das eine Spiel eher funktioniert wie diese alten NES-Spiele und gar nicht so sehr wie ein moderneres Spiel. Was aber positiv gemeint ist, weil NES doch tatsächlich eine Herausforderung gestellt hat, dass man die Spielmechanik beherrscht und sich eben nicht so sehr auf tolerante Spielsysteme verlassen konnte. So, aber kein Hinweis ohne Kontraindikation. Wann sollte man es nicht benutzen? Gibt es zwei, also einen expliziten Beitrag von GS, don't juice it, or, also das ist sozusagen der Gegner, aber der sagt nicht, tut's nicht, das dachte ich erst, okay, der sagt hier juice it or lose it, sondern wann sollte man es nicht benutzen? Vor allem mal Kelly hält hier den Vortrag und sagt, Walking Dust in der Luft. Also immer, wenn man läuft, irgendwie sozusagen automatisch Staubpartikel aufwirbeln, klappt nur auf dem Boden. Wenn man springen kann und oben die Laufanimation startet und dann in der Luft Walking Dust hat, ist immersionsbrechend. Oder Tweening Hard Elements. Tweening ist toll, aber wenn es sie mit Felsen zu tun haben, die sollen sich halt nicht anfühlen, als seien sie aus Gummi. Weil dieses ganze Polish geht ja um Materialität. Sie müssen schon das richtige Material emulieren und nicht irgendeins. Grading and Dynamic Lighting, also dass sie Gradationskurven oder dynamisches Licht bei Pixel Art haben. Zwar ist Grading und Dynamic Lighting toll, das macht irgendwie einen besseren Eindruck, aber wenn sie in Retro-Spielen arbeiten, steht es ihm entgegen. Oder Shadows in the Sky, also es gibt halt, jedes Element hat hier noch einen Schatten. Wenn das Ding aber in der Luft hängt, also so dieser Block, der ist auf der Plattform, ist es ein wichtiger Hinweis, um zu zeigen, wie hoch dieses schwarze Element ist, aber in der Luft gibt es keinen Schatten. So, und Sie können nicht einfach sagen, ja, Schatten mache ich, indem ich noch so ein Objekt unten drunter einblende. Das ist lazy. Wenn es möglich ist, dass dieses Objekt irgendwo über den Boden hinausragt, müssen Sie dafür sorgen, dass an der Stelle Ihr Schatten auch ausgeblendet wird, weil ansonsten das Ding auseinanderbricht. So, und dann als krönenden Abschluss, Make Your Game, das dachte ich, hey, toller Vortrag, und der zeigt auch, wie man es in Unity macht. Der grässlichste von allen, man muss ihm sagen, der Mann ist halt Programmierer und der guckt sich diese tollen Juice It or Lose It und flambiert Text an und sagt so, boah, das kann ich auch, ich bin ja Programmierer. Und stellt das so vor, Game Feel, Juiciness, und programmiert Space Invaders. Also macht auch das Gleiche, was die gemacht haben, macht ein Spiel und verändert es live. Das ist im Prinzip der gleiche Effekt wie bei dem Breakout. Und dann kommt er irgendwann auf die Idee und sagt, bis dahin, es ist ein ganz schlechtes Space Invaders, muss man dazu sagen, also so kontinuierlich. Und dann kommt sein Screenshake. Und der meint halt, damit Screenshake, also man muss es halt ein bisschen übertreiben. Und das ist dann bis zum Ende seines Tutorials, ist das sein Screenshake. Wenn man das vergleicht mit dem, was die bei Flambier gemacht haben, so 5 Pixel, also der lässt einfach die Kamera mal wackeln, weil man es kann. So, und dann geht es so weiter, dann macht er Tweening-Effekte. Wenn sich das Schiff bewegt, wird es länger. So, der andere macht es schmaler, weil das halt die Geschwindigkeitsstreifen sind, der komprimiert ist. Also so, er kann es, aber er versteht es nicht. Und ist eigentlich ein gutes Beispiel, das geht dann nach hinten, es wird immer schlimmer. Nichts ist gegen Glow zu sagen, also Geometry Wars lebt davon. Und was natürlich besonders schlimm ist, ist der Partikeleffekt, den Partikel sorgen bei Unity, zumindest 2015, für massiven Einbruch der Framerate. So, und jetzt... Mal gucken, ob das... Genau, so, und jetzt hat er ein Spiel, was überhaupt nicht mehr funktioniert. Also vor lauter Juice ist das Spiel leider unspielbar geworden. Das ist sein Beispiel für tolles Polishing in Unity. Also da ist die Engine insofern schuld, als dass sie ja mit, ich weiß nicht, ob Partikel, also ob man sowas wie Geometry Wars in Unity schreiben könnte, weiß ich gar nicht. Ich glaube aber inzwischen haben sie ihr Partikelsystem ja doch merklich überarbeitet. Und das sind seine Dinge. Nur im Grunde genommen ist sozusagen als letzte Warnung, diese ganzen Effekte sind großartig, wenn sie wissen, was sie tun, beziehungsweise Maß halten. Also sowas ist kein Effekt mehr, so irgendwie, dann wird man halt blind am Ende dieses Spiels oder epileptisch. Es gibt Spiele, die das vertragen, also wenn Sie sich Geometry Wars mal im Gegenzug angucken. Oder mein Liebling Decimation X3. Aber da waren halt auch irgendwie Designer am Werk, die mit diesen vielen Partikeln auch was anfangen konnten. Das Spiel läuft einfach flüssig. Und es ist nicht ganz so übertrieben. Hier wackelt zwar auch alles, aber es hat nichts damit zu tun. Die Frage ist, ob Unity so viele Partikel also in Echtzeit, also kann es schon verarbeiten, aber die so spontan kommen und wieder weggehen, verarbeiten kann. So, das ist ja auch so eins. Auch so ein Spiel, wo alles ständig sprotzt, aber es funktioniert trotzdem noch. Ja, aber er hat halt keinen Gloom und hier wackelt der ganze Bildschirm nicht ständig, sondern in dem Fall wäre das vielleicht dann doch ein bisschen viel. So, und das kann man sich überlegen. Also wenn Sie sowas einsetzen, es geht nicht darum, alles, was man hat und hey, wir schaffen auch noch irgendwie noch einen neuen Effekt drauf, sondern man muss halt Augenmaß bewahren, der vermutlich wie bei allen Dingen in diesem Business mit eher Erfahrung kommt. Probieren Sie es mal aus, wie gesagt, Freitag Game Jam, oder probieren Sie es für die Exposition of Extraordinary Experiences aus, aber fragen Sie andere, was sie davon halten, und geben Sie ehrlich Feedback. Nicht so, boah, du kannst Screenshake, super, egal was, Hauptsache Screenshake oder noch mehr Partikel, oder hey, du kannst die Gegner größer machen und riesige Augen an das Raumschiff heften. Nur weil man es kann, heißt ja nicht, dass es gut ist. Nur man kann es erst wählen, wenn man es überhaupt grundsätzlich kann, aber dann ist die Kunst vermutlich auch wieder das eine oder andere wegzulassen. Gut, damit wäre ich durch, sogar 10 Minuten vor Ende. Jetzt können wir vielleicht doch noch die ein oder andere Diskussion anzetteln. Sie sind erschlagen. Ja.
Ich habe gestern auf YouTube ein Video gesehen von einem Kanal, der hat über das Crash Bandicoot Remaster gesprochen, was jetzt neu rausgekommen ist. Und ich habe es selber noch nicht gespielt und sie haben gesagt, ja, sie haben Physikverhalten, das Sprungverhalten von Crash Bandicoot 3 übernommen und das auf die ersten beiden Spiele auch noch draufgepackt.
Okay.
So, das heißt, sie haben die Physik der Spiele 1 und 2 nicht übernommen, sondern durch das dritte ersetzt.
Ja.
Und sie haben gesagt, man merkt, okay, der dritte Teil, der fühlt sich sehr gut an, der zweite ist so ein bisschen so lala und der erste, das ist richtig schwer geworden, weil sie das Level-Design, sie haben die 3D-Modelle des alten Spiele bekommen und haben das 1 zu 1 nachgebaut.
Ja.
Und das Level-Design der ersten beiden Spiele passt nicht mehr zu der Sprungphysik vom dritten Teil.
Ja.
Und sie haben gesagt, man merkt das richtig, dass man in den ersten Spielen Probleme kriegt, weil das nicht darauf abzugestimmt ist und es schwerer geworden ist.
Ja, glaube ich sofort. Ja, da muss man halt darauf achten, dass man beim Polishen dann nicht gegen seinen Level-Designer oder seinen Game-Designer arbeitet, weil man ihm Sachen zumutet, die so gar nicht vorgesehen waren. Je früher man, deswegen, es ist so, Polishing klingt so, das ist der letzte Schritt. Das Spiel ist fertig und dann darf dann dieser Game Polisher mal ran und das Ganze noch interessanter machen. Ich denke, sowas gehört recht früh in den Designprozess rein, um genau solche Probleme aus dem Weg zu gehen. Und das Ideale ist, man hat sowas wie Marios Jump, bevor der Leveldesigner rangeht. Also das ist alles fertig und im leeren Raum. Und dann kommen die und müssen daraus ein Spiel machen. Meistens ist es ja dann doch, es entwickelt sich iterativ, dass man, wir können doch einen Double Jump und einen Wall Jump oder was auch immer hinzufügen. Und in den nächsten Leveln wird das dann eingefügt. Aber wenn man einmal so seine Bewegungsform gefunden hat, ist es schon sehr hilfreich, die auch so zu verfeinern, wie man es kann. Und dann im Level-Design das auch entsprechend auszunutzen. Denn gerade wenn man mit Physik arbeitet, Physik ist ja nochmal was anderes als irgendwelche Partikel, Staubwolken oder Soundeffekte. Soundeffekt ist noch so ein Ding vielleicht, wenn die Gegner Geräusche hören können. Und man halt eigentlich, also so Last of Us ist ja auch so ein Ding, wo man halt immer schleichen muss. Aber dann gibt es so Momente, also von Ellie reden wir gar nicht, aber wo dann doch dann zwei NPCs oder man spricht mit seinem Bruder laut, wenn man sich da so durchschleicht, weil das gerade vom Spieler notwendig war und da hinten stehen die Klicker und dann denkt man auch so, also sonst muss ich auf den Ast treten und sie fallen mir an den Hals und plötzlich kann ich hier laut lärmend durch die Welt gehen. Also muss man bei jedem wahrscheinlich darauf achten, ob es zum Gesamtdesign passt, damit man eben nicht solche immersionsbrechenden Schatten in der Luft-Effekte hat, wo es plötzlich dann nicht mehr passt, auch wenn es grundsätzlich ja hilfreich ist, dass man solche Effekte hat. Ja.
Vielleicht auch noch eine Anmerkung zum Aim Assist, was Sie angesprochen hatten. Bei GTA 5 kann man das einstellen, ob man Zielhilfe haben möchte. Das ist, glaube ich, genannt als GTA traditionell. Oder ob man dann wirklich mit Maustastatur freies Zielen hat komplett. Und ich habe neulich herausgefunden, dass bei GTA Online am PC die Sessions danach aufgebaut werden, was die Spieler für den Zielmodus haben.
Ah, okay, das ist auch fair.
Ja, genau.
Also Aim Assist ist ja eines der viel diskutierten. Also viele sind ja hochgekränkt, wenn sie sagen, ich habe das Spiel auf hart durchgespielt. Ja, ist der Aim Assist aus? Was? Das gab's? Weil sie das als Entwertung ihrer Player Skills ansehen, wenn ihnen der Computer das ab, so wie Menschen es als Entwertung ihrer Orientierung empfinden, wenn sie ein Navigationssystem benutzen. Also das muss man wissen und dann muss man entsprechendes Häkchen setzen, dass man dem Spieler erlaubt, es auszuschalten, wenn das Spiel dadurch nicht völlig unspielbar schwer wird, was meistens ja nicht der Fall ist. Und es ist tatsächlich auch so ein Ding, Controller-Spieler brauchen eher einen Aim Assist als Maus-Tastaturspieler, weil die Maus viel präziser zu steuern ist als so ein Thumbstick. Ja. Ja.
Mir ist bei Aim Assist Ballmann eingefallen. Zumindest auf den zweiten Teil ist es so, wenn man Rechtsklick macht, um reinzuzoomen, hat man automatisch Aim Assist. Aber nur in dem Moment, wo man gerade reinzoomt. Also wenn man da im Modus drin ist, kann man sich da frei rumbewegen. Mhm. Und das ist so eine schöne Hybridform, finde ich. Also man kann sich immer aussuchen, ob man es jetzt gerade braucht, um schnell jemanden zu treffen.
Also im Sniper-Modus dann?
Genau, das ist aber fast jede Waffe, egal ob es
Pistole ist oder irgendwas. Okay, wenn man schon snipert, dann kriegt man auch einen Aim Assist.
Genau, aber ansonsten nur für den kurzen Moment, in dem man gerade reinzoomt. Sobald man dann bewegt, ist der Aim Assist direkt.
Ah ja, okay. So wie so ein Autopilot im Fahrzeug und wenn man dann auf Gas drückt, dann hat man ihn halt wieder weg. Ja, das sind so Möglichkeiten. Und da bräuchten wir dann wieder die Liste, 10 Möglichkeiten, wie sie Aim Assist nicht nervig machen oder so. Die Zusammenstellung fehlt dann und dann kann man sich überlegen, was man davon übernimmt. Und das bedeutet, für jede dieser Mechaniken muss man entsprechende Beispiele kennen oder sammeln oder man fragt rum, hey, kennt jemand Spiele, die das und das nutzen, um als sozusagen als Recherche für sein Game Design und sich dann entscheiden, was einem jetzt in diesem Spiel konkret besser gefällt. Das ist wieder das Plädoyer für Repertoire. Spielen Sie, um sowas zu kennen, gar nicht um die Spiele zu kennen, sondern spielen Sie sehr analytisch. Ich spiele jetzt nur Aim Assist Spiele. Und aber auch nur, bis ich die Mechanik verstanden habe, dann lege ich es wieder weg. Oder nur Sprungverhalten Spiele. Das kann man ja mal machen. Das muss man aber spielen. Das ist was anderes, als wenn Sie das auf YouTube anschauen, weil Sie ja wissen, wie lange habe ich gedrückt, wie fest habe ich gedrückt und wie reagiert das System darauf. Das sieht man ja bei den Let's Plays gar nicht. Ich denke schon, Game Experience Design lebt davon, dass Sie wirklich die Erfahrung machen und nicht nur Algorithmen lernen. Ja.
Wo wir schon beim Zielen mit Maus sind.
Ja.
Es gibt ja auch bei manchen Spielen die Möglichkeit, den Raw-Input zu nehmen von der Maus, das heißt nicht vorverarbeitete Mausdaten.
Okay.
Unter Windows ist es schon eigentlich so, dass die Mausbeschleunigung aktiviert ist.
Ah ja.
Das heißt, wenn man die Maus länger bewegt, wird die Maus dann schneller, auch wenn man die Maus gleichmäßig bewegt.
Ah, ja, ja.
Und das habe ich kürzlich ausgestellt und habe danach eine Runde Quake Champions gespielt.
Okay.
Ich habe mir eingebildet, dass es um einiges besser gelaufen ist als vorher, weil ich in anderen Spielen mal Raw-Input habe, das Spiel das aber nicht anbietet. Und ich jetzt nicht wusste, verarbeiten jetzt die Windows-Daten oder machen sie Raw-Input und sagen es mir nicht.
Die Frage ist, ob sie filtern und wer filtert. Also wenn das Spiel filtert, man braucht ja dieses Muskelgedächtnis. Deswegen sollen wir auch immer mit derselben Maus spielen und unter den gleichen Bedingungen, damit man dieses Zielen üben kann, okay, um von links unten nach rechts oben zu kommen, muss meine Hand so weit gehen. Und wenn jedes Spiel dann wieder andere Einstellungen hat, beziehungsweise bei einem Spiel können Sie sich das dann üben, aber wenn dann dieser Windows-Filter dazwischen liegt, dann können Sie es nicht üben. Und für Präzisionsspieler ist das natürlich das Schlimmste, dass die kein Muskelgedächtnis bilden können, um nicht mehr darüber nachzudenken, wo sie hin müssen, sondern das macht ja dann die Hand für sie. Knowledge in the Hand, ja genau. Und das wäre so ein Raw Input, den können Sie ja dann als Spiel selber filtern. Aber wenn Ihnen das Betriebssystem nicht gestattet, müssen Sie sehen, wie Sie damit umgehen. Weitere Punkte. Vielleicht, was können Sie tun, um das jetzt zu lernen? Gehen Sie diese Liste durch. Also das ist ja eine kompilierte, das ist ja sozusagen die Quintessenz dieser ganzen Vorträge. Sie können auch einen Vortrag einen durchgehen, aber hier haben Sie alles, was in dem vorherigen drin ist. Und ein paar Dinge, die nicht drin waren, wie zum Beispiel diese Collision Tolerance. Und überlegen Sie sich zu jedem dieser Punkte, wie würde ich das programmieren? Also wenn Sie mit Unity oder mit Unreal, was auch immer arbeiten, wie würde ich das umsetzen? Wie würde ich eigentlich eine Tweening-Funktion umsetzen? Wenn Sie es nicht wissen und nicht drauf kommen, dann gucken Sie nach. Irgendjemand hat das bestimmt schon ein Tutorial dazu geschrieben. Aber das ist das Repertoire des Game Polish Designer, Game Experience Designer für Game Feel. Und je mehr Sie im Repertoire haben, oder natürlich die andere ist, gucken Sie sich an, wie machen es die anderen. Also Camera Follow, das kann man nicht programmieren. Oder Sie können irgendwie 100 Varianten programmieren. Die Frage ist halt, wie würden Sie das eigentlich machen, dass es eine Zone gibt, in der die Kamera schneller wird? Wie würden Sie es machen, dass es ein Fenster gibt? Oder dass die Kamera langsam hinterherfährt? Das geht dann wieder in den Bereich Tweening und Easing. Aber solche Fragen stellt man sich und sammeln Sie Spiele, die das machen. Das ist nichts, was Sie von heute auf morgen oder jetzt bis Freitag zum Game Jam können Sie das dann plötzlich. Die Frage ist, ob Sie den Weg gehen wollen und ob Sie bereit sind, halt Spiele sich derartig zu zerschreddern, dass Sie sagen, nee, ich interessiere doch nur, wie der springt und dann höre ich schon wieder auf, anstatt dass Sie das Spiel spielen. Aber dann entwickeln Sie im Laufe der Zeit und auch im Laufe der Spiele, die Sie machen, ein großes Repertoire, was Sie dann sehr virtuos auf neue Spiele anwenden können. und sich auch überlegen, okay, was kann man eigentlich noch zusätzlich machen, was in dieser Liste nicht steht. Ist ja gar nicht schlecht. Und das wäre eine Möglichkeit, wie Sie in dem Bereich besser werden. Sie müssen ja nicht mehr der Programmierer sein, aber Sie sollten halt so ein bisschen wissen, wie man es macht und dann hinterher sagen, okay, dem Programmierer, der Programmiererin, so hier, macht hier mal Chromatic Aberration, das ist wichtig. Oh ja, wie geht denn das? Ja, hier gibt es einen Shader und dann irgendwie, ja, kann man so ein paar Dinge erklären und dann müssen die das umsetzen. Das hilft immens und deswegen müssen Sie ja hier so viel Informatik machen, entweder weil Sie der Informatiker, der Programmierer werden wollen oder weil Sie mit diesen Menschen reden sollen, reden können sollen, weil Sie wissen, was für Probleme die haben oder wie Sie an solche Probleme rangehen. Gut, wenn es keine weiteren Meldungen gibt, sind wir damit wieder am Ende. Nächste Woche geht es um Mixed Reality, also Augmented und Virtual Reality. Und wie man da Game Experience gestaltet, wobei ich noch nicht weiß, wie lange die Veranstaltung wird, da gibt es noch nicht so viel. Das ist nicht wie die bisherigen Themen so gut beackert, sondern die ganzen Best Practices entstehen erst. Und ich schaue mal, das wird vielleicht dann doch mal intensiver als die anderen, diskussionsintensiver als die anderen Veranstaltungen. Dann danke ich für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns Freitag oder nächste Woche. Nee, Donnerstag sehen wir uns wieder die meisten oder in der nächsten Woche dann.